Dieser Podcast
ist eine Stimmenreich-Produktion.
Und damit willkommen zu einer neuen Folge vom Seriensprech. Und immer wenn nicht das übliche Intro kommt, dann ist es was Besonderes. Und heute so ein bisschen mit Kongress-Feeling, denn ich begrüße in der Runde die Becky.
Moin!
Und den Christopher.
Hallo!
Und den Erik.
Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend oder wann auch immer.
Und der Ralf ist auch dabei.
Ich lege mich fest, es ist der Abend.
Und wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über Star Wars zu sprechen. Und
yay, wie immer.
Im Speziellen über The Book of Boba Fett. Oh, sehr gut.
Ja, raste aus, Musik, raste aus.
Das war jetzt passend.
haben uns hier relativ spontan für unsere Verhältnisse zusammengefunden. Wenige Tage nachdem das Finale gelaufen ist, ich habe vorhin nochmal meinen Rewatch abgeschlossen.
Ich nicht.
Und der ganzen Season oder des Finales?
Season. Gestern die Hälfte
du bist
ja wild. Und heute den Rest der
mein
Hälfte
Beileid.
Geguckt. Okay.
Das nenne ich Einsatz.
Ja. Habe ich jetzt das erste Mal gemacht, dass ich, also jetzt nicht den Serienreport vom Postcard, sondern die Episoden mindestens zweimal geschaut. Jede Woche so mit ein, zwei Tagen Versatz so. Meistens, bevor ich die ellenlange Folge von Radio Tatooine gehört habe, die ihre Finalbesprechung knapp unter 4 Stunden gehalten haben, habe ich gesehen.
Ob wir das heute auch
das schaffen? Können wir knacken,
das,
wollte ich gerade sagen.
Das können wir knacken, ja. Ich hätte ja mit mindestens irgendwas Richtung.
Nein, wir geben keine Zeiten vorher an. Dann können wir auch niemanden enttäuschen.
Ich hab's ja nicht doppelt geguckt, dafür habe ich innerhalb von der Woche jetzt geguckt.
Oh.
Jeden Tag eine Folge.
War das wieder so ein Plan von dir, dass du das extra so hinlegst?
Nee, es hat sich so ergeben.
Ah ja.
Also nicht wie bei,
Discovery. Dass ich dann angefangen habe halt irgendwann. Genau, ich war mit DS9 gerade mit einer Staffel durch und habe dann halt am nächsten Tag angefangen mit hier Book of Boba Fett und das hat es sich halt gerade so ergeben, dass die letzte Folge dann jetzt die Woche rauskam, einen Tag, bevor ich dazu gekommen wäre. Ich hatte eigentlich gedacht, okay, holst halt auf bis zur aktuellen Folge und dann guckst du im Wochenrhythmus, aber dann war es ja nur 7 Folgen.
Und alle anderen haben aber im Wochenrhythmus geguckt, ja?
Ja, natürlich.
Ralf, du auch?
Ja.
Alles klar.
Frau Wortkomplex zusammen ziemlich auch eigentlich immer am Release-Abend.
Sehr gut.
Ja, wir haben uns ein wenig vorbereitet in Form eines Workflows, wo wir so ein paar Notizen und Gedanken zusammengefasst haben.
Aber das erzählt man doch nicht in der Sendung. Das ist einfach.
Rebecca, das ist Max Snyders Sendung. Der kann das erzählen, wie er will.
Genau, also wir haben uns so ein bisschen
ihr
vorbereitet.
Ihr meint dieses Womansplaining hier.
Ja, da bin ich groß drin hier heute.
Das ist was Neues im Max Snyder Podcast-Diversum.
Vorbereitung.
Dass es Workflows gibt, in die ihr gezwungen werdet, Dinge einzutragen, weil ich dabei bin.
Ja.
Jetzt bin ich raus aus meiner Einladung.
Achso, genau, also ganz frei und unvorbereitet reden wir jetzt darüber, was denn das Vorverständnis
genau.
zur Serie, weil wie wir reingegangen sind. Denke ich mir gerade mal, das wäre ein guter Einstiegspunkt.
Ja, aber ist auch ein guter Gedanke, den ich gerade habe. okay.
Ja, wer fand denn Boba Fett schon immer cool? So, einfach mal rein also um, wie war so eure?
Cool im Sinne von spannende Figur, interessante Figur, ja.
Schon immer oder seit Clone Wars?
Eigentlich schon immer so, dieses, war halt diese Figur, die irgendwie interessant ist in den alten, oder die man in den alten Filmen kurz sieht und irgendwie interessant ist, und dann hat man durch die Prequel-Trilogie gelernt, da kommt seine Abstammung her, oder so ist seine Abstammung, und ja, so dieses so, okay, und ja, wäre irgendwie interessant, mehr über ihn zu erfahren. Das ist ja dann in The Clone Wars ein bisschen passiert, aber halt auch nicht alles, und ja.
Mhm. Erik, also, wie ist bei dir?
Ich fand den eher langweilig bisher. Also ich habe, wenn ich die Filme geguckt habe, gerade die Originaltrilogie, habe ich immer nie verstanden, okay, warum gibt es so einen riesen Hype um den Typen? Also man sieht den doch eigentlich nur rumstehen und dann sagt er vielleicht mal ein, zwei One-Liner, aber das war's, ja. Und dann in der Prequel-Trilogie habe ich zumindest noch ein bisschen verstanden, okay, da hat wenigstens eine interessante Backstory, aber da war ich immer noch so auf dem Standpunkt, naja, aber das sieht man ja alles nicht auf dem Screen, das wird ja nur angedeutet, und cooler wäre es ja schon, wenn man es auf dem Screen auch sehen könnte. Clone Wars habe ich nicht so viel gesehen, nur 2,5 Staffeln, und von daher, ja nee, ich wäre dann mit dem Stil nie warm. Mhm. Und von daher ist mein Vorverständnis da ein bisschen gewesen, okay, ich gucke mir das gerne an, was, und wenn es die Geschichte, die sie mir erzählen wollen, gut ist und mir gefällt, da freue ich mich dann drüber, und ich habe mich drüber gefreut, das kann ich schon mal so weit vorwegnehmen.
An der Stelle werfe ich schon mal ein, als Empfehlung auch die Unter dem Helm, das Vermächtnis von Boba Fett Doku auf Disney Plus, wo quasi erzählt wird, wie diese Figur erfunden wurde, entstanden ist und warum die halt schon bevor sie überhaupt in einem der Kinofilme zu sehen war, schon so gehypt wurde damals. Was vielleicht so ein bisschen besseres Verständnis reinbringt. Mhm. Und ja, aber also als letztes Jahr
dürfen wir anderen auch noch sagen, ob wir Lust auf Boba Fett hatten?
Ja, ganz kurz. Noch gegen Ende der The Mandalorian-Staffel hieß so Book of Boba Fett, so, kommt eine Spin-off-Serie mit ihm, war ich schon so, ja, nehme ich, bin ich dabei, so.
Am spannendsten, als er ein Kind war. Also quasi in Clone Wars. Und dementsprechend war ich überhaupt nicht, das hätten auch 100 andere Charaktere kommen können, die wahrscheinlich irgendwie mich mehr darauf gehypt hätten. Mein Hype kommt eher daher, dass ich halt The Mandalorian gut fand und dann Lust hatte, in der gleichen Art, im gleichen Universum, im gleichen Zeitabschnitt eine weitere Serie erzählt zu kriegen.
Also ich muss sagen, so länger ich drüber nachdenke, finde ich eigentlich Boba Fett erst spannend, seitdem Dave Filoni was mit der Figur gemacht hat. Also eben in Clone Wars mit dem jungen Boba Fett, der quasi mit den Piraten Abenteuer erlebt oder mit den Kopfgeldjägern Abenteuer erlebt. Und wenn man sich das so gesamt betrachtet, ist das jetzt quasi fast schon der Abschluss der Dave Filoni Boba Fett Geschichte. Also quasi von einem Jungen, der traumatisiert wurde, der eine wahnsinnige Wut in sich trägt, dann halt quasi über die Originaltrilogie als skrupelloser Kopfgeldjäger, der dann durch ein neues traumatisches Erlebnis, also dass er dann vom Sarlacc gefressen wird und von den Sandmenschen wieder aufgepäppelt wird. Ich will gar nicht zu weit reingehen, aber dass hier quasi fast schon eine Geschichte erzählt wird und der Filoni das hier tatsächlich fast schon wahrscheinlich als den Abschluss seiner Boba Fett-Geschichte erlebt. Also
ja, und Dave Filoni, noch ganz kurz, muss ich einwerfen, noch einen, zumindest Teile einer nicht veröffentlichten und schon halbfertigen Episode, wo sich Cat Bane und Boba Fett duellieren, nochmal, ja.
Genau, das können wir nochmal am Ende drauf eingehen, wenn wir auch über Cat Bane sprechen. Ich glaube, das werden wir auch nochmal tun.
Glaubst du? Ralf, du hast das noch nicht ohne Grund gefragt.
Ja, also man kann ja auf jeden Fall erstmal festhalten, dass das quasi so, wenn man die mal einen Graphen zeichnet, mit in welchem Jahr ist etwas über Boba Fett erzählt worden und dann auf der Y-Achse quasi so die Intensität des Contents, die über ihn berichtet wird, dann sieht man, dass sie halt steil ansteigt. Ja, also in der Original-Trilogy, gut, er ist derjenige, der irgendwie halt den in Carbonit eingefrorenen Han Solo mitnimmt, weil er ein bisschen cleverer war als die anderen Kopfgeldjäger-Dudes, die da alle auch so rumstehen. Was mir damals, als ich das als Kind gesehen habe, eigentlich aber nur in Erinnerung geblieben ist, ist dieses Raumschiff, das mich vor große Fragen gestellt hat. Ja, also die Slave One, die übrigens irgendwann mal Slave One auch hieß, das ist auch irgendwie etwas sonderbar, welcher Name jetzt eigentlich irgendwie true ist. Ja. Mittlerweile wird sie auch von Lego, glaube ich, nur noch als Boba Fetts Raumschiff also verkauft.
Genau, Boba Fetts Raumschiff oder Fire Sprayer, was die Schiffsklasse
ist. Das ist die Schiffsklasse, ja. Genau, das Besondere, was ich als Kind nicht kapiert habe, was einem aber auch nie gezeigt wird, bis man hinterher es im Mandalorian wirklich sieht, ist dieses Rotationscockpit. Ja, das ist also die Cockpit-Kapsel quasi schwingend gelagert ist und darum das Raumschiff sowohl aufrecht als auch flach fliegen kann. Ja, ja.
Ach so. Ah.
Aber schon hat sich der Podcast gelohnt und ihr habt alle was gelernt. Ja. Schaut euch das Ultimate Edition Lego Set an, da ist es naturgetreu nachgebaut. Ja, also weil es landet ja immer flach, das Raumschiff, und dann steigen Leute rein und dann richtet es sich in die Aufrechte und gleichzeitig rotiert das Cockpit.
In Episode 2 sehen wir doch, wie Boba Junior sozusagen da so halb liegend in dieses Schiff reinklettert und so. Also da nicht war das ausgerichtet.
Vielleicht haben sie das erst noch nachgerüstet.
Ich meine, die Idee hätte es schon sehr früh gegeben, das mit dem rotierenden Cockpit. Aber sie hatten da, glaube ich, einfach noch nicht so die Möglichkeiten, das so, wie sie es hinterher im Mandalorian zeigen, so cool irgendwie darzustellen. Wie auch immer, also dieses Raumschiff fand ich also interessant und das wird dann ja auch in der Tat dann in Episode 2, wird dann ja auch nochmal sehr gefeiert, wo er dann ja sich mit Obi-Wan Kenobi in diesem Trümmerfeld, Asteroidenfeld dann da dieses Duell mit den Seismic Charges liefert. Was mich aber da vor allen Dingen begeistert hat, ist dann eben wirklich die Backstory, die geliefert wird, dass also ja Boba Fett quasi der am häufigsten im Universum vorkommende Mensch, Querstrich-Charakter überhaupt ist, weil also alle Klone halt identisch zu ihm sind. Ja. Ja. Und das fand ich also so irgendwie als Pin, dass also sein Vater Jango Fett ja dann bei den Klonern den Deal rausgeschlagen hat, so okay, einen Klon möchte ich für mich haben und das ist dann eben sein Sohn und der ist dann Boba und der ist unverändert und der wächst normal ran. Ja, darum dann auch die Möglichkeit, den Clone Wars den als Kind halt zu zeigen. Das fand ich als Backstory verblüffend originell, auch von Lucas. Und hätte jetzt, und das kommt schon ein Teil dann meiner Enttäuschung dann gleich durch, ich hätte eigentlich erwartet, dass genau daraus jetzt irgendwie auch so ein zentrales Motiv für die Serie jetzt gebracht wird. So, was passiert eigentlich mit einem Wesen, das mal ein paar, von dem es ein paar Millionen gab im Universum und das dann, das ist ja auch diese Evolution von Kampfdroiden über Klone hin zu Sturmtrupplern, die also sonst wo zusammengekratzt worden sind. So, was macht das mit diesem Typen eigentlich? Und ich hätte eigentlich gedacht, dass da so ein bisschen mehr Psychologie reinkommt, aber
ich fand aber sehr viel Psychologie in der Serie.
Ah, aber nicht die. Wir
werden sehen. Nee, nicht die, aber ich fand, es ging sehr viel darum, was quasi auch das Alter mit Boba Fett macht und es wird ja auch sehr viel spekuliert, warum setzt er sich da bei Jabba in den Palast und was hat er eigentlich vor, er will jetzt irgendwie hier Crime Lord sein, aber so richtig Verbrechen ausführen tut er auch nicht und ich habe da so eine gewisse Theorie, warum er das macht.
Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich war dann doch überrascht, dass er die Hälfte der Season in einem Bacta-Tank verbringt. Das hatte ich mir anders vorgestellt.
Aber wie Erik es so schön formuliert hat, ein Bacta-Tank voller Erinnerung.
Ja, ich finde das ein spannendes Erzähldevice für die ersten vier Episoden, dass man eben immer so, also dass man quasi so in der Mitte der Handlung einen Schnitt hat und man hat immer in den Episoden, die Hälfte der Episoden erzählen das, was bis zu dem Schnitt passiert und die andere Hälfte der Episode erzählt das, was ab dem Schnitt passiert. Ich finde das ein sehr interessantes Erzähldevice,
also,
weil sich dann auch wieder Dinge spiegeln und reimen können in den beiden Handlungsarcs.
Das müssen wir mal kurz ein bisschen höher stapeln, weil wir sind ja samt und sonders hier Star Wars Expertinnen, die hier am Start sind. Es ist das erste Mal überhaupt, im Star Wars-Universum, dass wir zeitlich parallele, auseinanderlaufende Handlungsstränge haben. Ja, dass wir also plötzlich einen Schnitt haben in der Zeit. Das gab es bisher nicht. Stimmt. Das höchste der Gefühle war Episode 8, wo diese Sequenz mit Luke und Kylo Ren aus den verschiedenen Perspektiven, aber das war auch so erzählt, dass es noch so in-Universe eigentlich eher so erinnert sich in dem Moment daran. Mhm. Ja. Wohingegen jetzt haben wir also ultra-klassisches, aber für Star Wars revolutionäres Erzähl-Device, dass man noch nicht mal so mit einem Holzhammer darauf hingewiesen wird, in welcher Zeitschiene bist du denn gerade. Also klar, wir sind von Nolan hier noch 5 Kilometer weit entfernt oder Lichtjahre, um hier in-Universe zu bleiben. Aber für Star Wars-Verhältnisse ist das also schockierend experimentell, was sie da in den ersten
Episoden. Ja, aber das hat ja Filoni schon am Ende von Clone Wars so ein bisschen gemacht, dass er, ist er quasi Piggyback auf Episode 3 gelaufen, aber hat quasi auch nochmal alles, da wusste man ja auch nicht, wann jetzt was genau passiert.
Ja, doch schon. Und das war ja fast zeitsynchron.
Das stimmt. Das stimmt insofern, da würde ich ihm recht geben, dass Clone Wars selber natürlich ultra fragmentarisch ist. Ja? Also es gibt irgendwo diverse Seiten, wo man sich das so mit Visualisierung angucken kann, welche.
Ja, so haben wir das ja auch geschaut. Wir haben es ja in der
chronologisch richtig
geguckt. Wir haben letztes Jahr chronologisch auch Episode 3 inklusive der Clone Wars.
Genau, wäre mir viel zu anstrengend.
Saß ich hier mit der Stoppuhr und habe gestoppt, wann man quasi wieder wechseln muss. Das kürzeste Intervall waren 7 Sekunden.
Und es war fantastisch. Ich würde jedem empfehlen, der es noch nie getan hat, es mal zu tun.
Es ist ein Erlebnis. Nein, das macht Episode 3 noch mal besser.
Ja, also man kann ja immer diskutieren, so ist das dann eigentlich so entgegen der künstlerischen Intention,
ja, und nimmt das dann auch irgendwie,
nimmt es Dramaturgie quasi irgendwie weg. Aber auf der anderen Seite finde ich Clone Wars, also wenn man mit Clone Wars nicht warm wird, dann liegt es vermutlich daran, dass man diese überspannenden Arcs nicht gut genug identifiziert bekommt, ja.
Genau.
Was also eben, wie heißt diese Truppe da, der Clone-Truppler, die ja immer so mitverfolgt. Ja, das werden sie hinterher, aber bevor sie das sind.
Die Five of First.
Ja, genau,
die
501. Das sind ja irgendwie 6 Folgen, dann die ganzen irgendwie Ahsoka-Einzelfolgen und so weiter. Ja. So, das hat ja alles sind ja wirklich so mindestens 10 verschiedene Erzählstränge, die dann doch immer wieder aufgegriffen werden. Ja. Und das irgendwie sich dran komplett zu erinnern, ist nicht so ganz einfach, wenn man nicht irgendwie nebenbei so einen Chart irgendwo liegen hat.
Aber also dieses eine YouTube-Essay, was ich gesehen habe, muss ich auch dazu sagen, hat mir sehr nochmal irgendwie die späteren Staffeln von The Clone Wars näher gebracht, dass die vielleicht doch ganz interessant sein könnten,
auf
weil
jeden
die
Fall.
Nämlich ja wahrscheinlich auch so ein bisschen den Downfall des Entstehen des Imperiums nachzeichnet, also, und dieser ganze Case um Ahsoka wird da zum Beispiel nochmal aufbereitet.
Also wir haben es ja immer wieder gesagt, also für alle, die ernsthaft am Star Wars Universe interessiert sind, ist Clone Wars Nerd Gasm und Lore-Gasm vor allen Dingen. Ja? Also nirgendwo bekommst du so dicht so viel Lore geliefert über dieses Universe wie in der Clone Wars-Serie. Nicht alles ist da Gold und manches ist irgendwie ein bisschen holprig erzählt und einige Sachen sind auch ganz schön far out.
Man darf nicht vergessen, das sollte ursprünglich eine Serie für das jüngere Publikum sein. Ne?
Tja.
Das sind ja viele gute Serien, die wir hier schätzen in dieser Runde, die eigentlich für Kinder gedacht waren. Aber wir sind ja jetzt drauf gekommen wegen der Rückblicke. Und da sollten wir vielleicht nochmal kurz uns länger dran festhalten, weil also Menschen, die mich sonst öfter in Podcasts reden hören, wissen ja, ich hasse eigentlich Rückblicke als filmisches Motiv. Ich hasse das. Ich finde, das ist so oft einfach ein easy way out, dass man dann genau in dem Moment, wo ein Ereignis aus der Vergangenheit wichtig wird, dieses Ereignis zeigt und dann kurz danach sieht man, was das mit der Person gemacht hat. Und deshalb handelt sie jetzt in der Gegenwart so, wie es halt sein soll nach diesem Vergangenheitsereignis. Also es ist eigentlich wirklich überhaupt nicht mein Stilmittel. Aber was Erik jetzt schon dazu gesagt hat, also ich finde das tatsächlich halbwegs spannend gemacht hier, dass es nicht nur einfach irgendwie so, jetzt liegt er im Bacta-Tank und jetzt sehen wir ein bisschen Rückblick und so, sondern dass es tatsächlich was mit der Folgenstruktur auch zu tun hatte, so, ne, eine Hälfte so, eine Hälfte so, dass man, also am Anfang, als wir noch nicht wussten, dass die Folgen alle so aufgebaut sind, dachte man ja manchmal, oh, kommt jetzt eine Rückblicksepisode, aber nein, es war immer so dieses Zweigeteilte und dadurch ein sehr, fast analytisches Herangehen irgendwie an die Person Boba Fett. Und also das hat, glaube ich, Boba Fett mir als eine Person, die ihn jetzt vorher nicht so spannend fand, auf jeden Fall ein bisschen näher gebracht.
Und ich muss auch sagen, es wurden hier auch wieder Figuren genommen, die ja auch in den bisherigen Star Wars Geschichten kaum wirklich Charakter hatten. Also die Tusken Raiders waren ja bisher wirklich nur Hintergrundschmückwerk, die mal scharf geschossen haben. Und hier hat man wirklich denen eine richtige Kultur gegeben und auch einzelne Charaktere tatsächlich ausgebaut. Und das finde ich ganz spannend, dass man hier quasi Boba Fett nimmt, der im Grunde nur eine Rüstung war bisher, und die Tusken Raider, die auch nur, sag ich mal, Gewänder waren mit Gewehren. Und man nimmt beide und macht daraus wirklich Figuren, die mit denen man jetzt wirklich mitfühlen kann und deren Kultur man auch versteht. Und auch so diese Kultur auf Tatooine, also dass man auch diese verschiedenen Gruppen auf Tatooine versteht, also dass die Tusken Raider ja tatsächlich sowas wie die Ureinwohner ja, von Tatooine waren, und auch so, dass Tatooine früher mal ein Wasserplanet war. Und ich finde, das war auch nochmal eine sehr interessante Lore, da wurde so viel aufgemacht über einen Planeten. Also wir wissen ja eigentlich sehr wenig über Tatooine, obwohl das so ein wichtiger Planet ist. Und ich finde, diese Rückblicke, neben quasi der Aufbau von Boba Fett, waren auch ganz wichtig, um uns diesen Planeten nochmal so ein bisschen näher zu bringen. Weil ich glaube, das ist ja auch so ein wichtiger Punkt einfach. Das ist ja, Book of Boba Fett ist ja jetzt auch eine Geschichte, die komplett auf Tatooine spielt, wo wir nur in ganz seltenen Fällen tatsächlich den Planeten verlassen. Und ich fand es wichtig, dass wir, oder ich glaube, deswegen hat es Filoni auch gemacht, dass wir einfach auch mehr über diesen Planeten und seine Kultur und Gesellschaft verstehen.
Ich habe noch zwei Sachen. Also das erste ist eine kleine Sache, dass ich in den ersten drei Episoden so das Gefühl gekriegt hatte, okay, das könnte spannend sein, wenn sie es so durchziehen und dann quasi der Schnittpunkt, also der Zeitpunkt, wo die Zeitebenen schneiden, dass da die Klimax passiert, was sie dann leider nicht machen. Ich hätte es irgendwie spannend gefunden. Aber ja, dann weichen sie ja halt so ein bisschen davon ab. Und jetzt, wo wir in der Vergangenheitsebene sind, würde ich direkt mal meinen ersten Kritikpunkt rausfeuern, wenn das mit euch okay ist.
Ja, wollen wir noch vorher auf die diversen Cameos noch eingehen, oder?
Können wir doch machen, wenn sie dann rankommen in der Handlung.
Ja, wir haben uns jetzt gerade so auf diese Vergangenheitsgeschichte reingezogen. Und ich sehe das bisschen das Problem, das habe ich auch in einigen YouTube-Essays zu verschiedenen Episoden gesehen, dass das auch angesprochen wurde, ist eben, dass hier die strukturellen Merkmale eines White Savior Stories drin sind. Mit dem, wie Boba Fett auf die Tusken Raiders trifft, mit dem, wie quasi einer aus einer reicheren, weiterentwickelten Kultur auf in Anführungszeichen ein nomadisches Volk trifft und dann von denen lernt und denen was beibringt, und dann gehen sie eben sogar noch den Schritt so weit, dass diese dann umgebracht werden und quasi so ein bisschen als Antrieb für seine weitere Story herhalten müssen. Was mir gibt das in der Richtung ein bisschen ein schlechtes Bauchgefühl. Ich habe sie ja in dem Punkt hier Boba Atreides genannt, weil ich habe zwar Dune nicht gesehen, aber von allem, was ich von Dune gehört habe, und auch, dass die Tusken quasi die, wie heißt das Volk bei Dune nochmal?
Die Fremen.
Ja, dass die Tusken sich auf die Fremen beziehen, und die Fremen beziehen sich auf echte beduinische Völker, die es irgendwo gibt. Also man hat quasi so eine Story über zwei Hobbs, die dann aber trotzdem irgendwo problematisch werden kann.
Ja, du hast da durchaus einen Punkt. Ich möchte da, also der Kritikpunkt ist auf jeden Fall da, das möchte ich gar nicht dagegen halten, aber ich muss sagen, man muss dazu sagen, Temuera Morrison ist keine weiße Person. Ist ja Maori zum Teil und identifiziert sich auch sehr stark mit dieser Kultur. Und deswegen fand ich das so ganz gut im Gegensatz halt zu Dune, wo jetzt, keine Ahnung, Timothée Chalamet dahingesetzt wird, dass man hier quasi eine Gruppe von Native People hat und dann halt einen nicht weißen Schauspieler, der quasi da reinkommt, also dann dieses White Savior-Trope ein bisschen auflöst, und diese ganze Geschichte mit diesem Stab, den sie dann bauen, und diese traditionelle Waffe, das ist ja so ein bisschen entlehnt aus der ich weiß jetzt nicht, welche Kultur, aber auch in so dieser ozeanischen Kultur. Also, dass da ich mir auch durchaus vorstellen kann, dass da Temuera Morrison selber so ein bisschen Einfluss auf diese Geschichte hatte. Deswegen würde ich sagen, dieses White-Savior-Motiv ist dann nicht so ganz stark da, aber es ist in der inneren Logik der Welt auf jeden Fall da, weil es halt quasi Boba Fett ist, der halt nicht native zu diesem Planeten ist,
ja.
Und der dann reinkommt und das ist schon so ein bisschen Dancing with the Wolves Geschichte, aber so ein bisschen aufgebrochen dann tatsächlich.
Der auch klar als humanoiderer dargestellt wird, als die Tusken sind. Also gut, wir wissen nicht, wie die Tusken unter ihren Masken aussehen, das hätte ich irgendwie noch spannend gefunden, wenn sie mal den Weg gegangen wären irgendwie. Okay, da kommt er in ein Zelt rein und dann halt mal so ein Tusken eben seine Maske ab. Was sie jetzt nicht gemacht haben.
Naja, aber das ist ja Teil deren Kultur. Das ist ja so ein bisschen, wie Mando sagt, Weapons are part of my religion. Das macht schon Sinn, dass eine Kultur, die so in der Wüste lebt, dass die so wenig Haut wie möglich zeigen, weil das halt komplett ineffizient für die wäre. Ich finde, das macht auch in dem Motiv des Mandalorians quasi, die eh alle in Rüstung immer rumlaufen, auch Sinn, dass er dann auf eine andere Kultur trifft, die auch ständig sich verhüllen sozusagen.
Aber Boba Fett ist kein Mando. Das sollte man nicht vergessen.
Ja, das wollte ich auch nochmal voransprechen. Wir haben jetzt zwei Mandalorianer, die rein technisch gesehen keine Mandalorianer sind.
Also der Mandalorian ist am ehesten oder ist noch eher ein Mando als Boba Fett. Das ist Boba. Boba ist gar kein Mando. Er hat ja, sagt es ja auch, es wird ja auch in Mando auftaucht das erste Mal, wird auch gesagt, so nee, die Rüstung war von meinem Vater und der gehörte da nicht dazu. Da wurde auch nochmal irgendwie was geändert zwischen, also Kanon und
Legends. Ja genau, das ist genau mein Punkt, dass die zwei bekanntesten Mandalorianer eigentlich gar keine Mandalorianer sind.
Und der eine wurde von einer rechtsextremen Gruppe aufgezogen.
Ja gut.
Und hat es immer noch nicht verstanden.
Naja, ist kurz davor. Aber das ist halt, vielleicht, da könnte sich auch quasi so ein Motiv von Identität und Kultur und mit welcher Kultur identifiziert man sich dahinter stecken. Also gerade bei dem Thema Vertreibung und so und Diaspora, was jetzt auch die mandalorianische Diaspora angeht, was ich durchaus spannend fände, wäre halt, wenn wir dann halt noch andere, also kennen wir eigentlich schon andere Diasporen der Mandalorianer sehen, also noch mehr von Bo-Katan und ihrer Truppe zum Beispiel. Mhm. Aber das kommt hier auch so ein bisschen rein. Also, dass der bekannteste Mandalorianer, auf dem quasi diese ganze Lore basiert, also die haben ja erst Boba Fett und dann haben sie sich ja eine Geschichte um diesen Boba Fett rausgedacht, dass der dann tatsächlich doch nicht Teil dieser Kultur ist, obwohl alles auf dieser einen Rüstung in Episode 1, Episode 4 basiert.
Ja, ganz kurz an der Stelle noch Gerücht eingeworfen, es geht gerade um, dass es vielleicht eine Bo-Katan-Serie geben könnte.
TM. Ja gut, das wird ja alles gerumort gerade.
Also, ne, aber also vielleicht sind's auch nur, taucht sie auch nur irgendwie verstärkt in der nächsten Staffel Mando auf, das weiß man ja auch nicht. Aber,
Und trotz der Kritik, die ich da habe, fällt für mich aus diesem Vergangenheitsstück trotzdem mit eine für mich der stärksten Handlungslinien ab. Und das ist diese ganze Vorbereitung auf den Train-Heist und dann der Train-Heist. Weil ich mag einfach Heist-Geschichten und das haben sie einfach so,
den fand ich auch sehr
wie
gut,
das so ja. aufgebaut. Diese ganze Trainingsmontage, wie sie da besser werden, diese Speederbikes zu fahren.
Ich dachte immer, bei uns im Podcast wäre Christopher der am meisten auf Heist-Geschichten steht. Erik, ich erlerne hier ganz neue Dinge über dich.
Jeder mag eine gute Heist-Geschichte.
Ja.
Zug heißt, gab es auch schon einen sehr guten in The Clone Wars. Also das ist auch immer gut irgendwie.
Na, mit Zügen haben sie es ja ein bisschen. Gab es doch auch Solo. In Han Solo. Genau.
Das war auf alle Fälle ein besserer Zug heißt als in Han Solo.
Ja. Man hat nicht den Zug in der Mitte durchgesprengt.
Dafür ist der Schaffner geflüchtet. Der Zugführer. Der Lokführer. Den fand ich auch lustig, der irgendwie so rausspringt und so, wupp. Ich bin weg, tschüss. Viel Spaß.
Vielleicht war es auch deshalb, also ich fand es auch eine sehr gute Szene oder eine sehr gute Folge, in der dann das die Höhepunktszene war. Vielleicht verkläre ich es aber auch im Nachhinein ein bisschen, weil ich die erste Folge tatsächlich ein bisschen lame fand, muss ich sagen. Also die war wirklich so, dass man das Gefühl hatte, aha, es geht jetzt also bei der Serie darum, dass wir alle Leonardo DiCaprio auf der Couch sind und ab und zu sagen, ja, da kenne ich, habe ich gesehen.
Jetzt weiß ich noch, was ich mir noch auf Soundboard legen wollte. Ach, verdammt.
Und, und es wurde irgendwie so The Obvious Thing erzählt in der ersten Folge und noch, aber noch irgendwie, es war noch so wenig klar und es war noch nicht klar, wo es hinlaufen würde und ich hatte ein bisschen Angst, dass das jetzt eine sehr enttäuschende Staffel wird und Folge 2 hat dann, also das ist ja dann die mit dem Heist, mit dem Train-Heist, die hat dann mit mir gemacht, dass ich viel mehr invested war, vor allem dann auch mehr invested in die Vergangenheitsgeschichte.
Ja. Also ich würde auch sagen, die Folge 2 ist vermutlich doch die beste der, also wenn man hinterher die Mandalorian-Folgen mal rausklammert, die sowieso irgendwie out of universe sind so, also das Boba Fett-Universe ist die zweite Folge, glaube ich, schon die interessanteste. Was mir an dieser Zuggeschichte auch wirklich sehr gut gefallen hat, ist so diese Parallele eben zu Wild West, wo dann also eben die Touris aus dem fahrenden Zug raus auf Büffelherden und Indianer schießen. Ja. Weil es ging ja gar nicht darum, dass jetzt irgendwie ein großer Schatz ist, eine klassische Heist-Geschichte, sondern es ging eben darum, einfach diese Tourismus-Shooter einfach halt irgendwie dieses Problem mal zu lösen. Das fand ich in der Tat eine sinnvolle kulturelle Rahmung, die da vorgenommen wurde. Weil da muss man echt erstmal schlucken, wenn man sieht, so was dieser Zug da nicht für eine Funktion hat.
Und da haben wir ja mit dem Spice auch wieder noch eine Dune-Anlehnung drin.
Du magst heute deine Dune-Referenzen, obwohl du den Film gar nicht gesehen hast, nicht wahr?
Ja.
Das hat Claudia total irritiert, warum da jetzt das Dune-Spice so noch genauso aussieht und genauso glitzert wie jetzt in dem Film.
Ich fand die Szene schön so.
Wieso haben die jetzt Spice? Hat jetzt jeder Science-Fiction-Film Spice?
Ich fand die Szene schön so, Gewürze, was für Gewürze? Und im Hintergrund laufen die irgendwie und so, oh, fällt eine Truhe um und das da. Oh, ach so, ja.
Ups. That kind of Spice. Ja, es ist natürlich lustig, dass wir jetzt in einem Jahr zwei Produkte haben, wo auf einem Wüstenplanet sich um das Spice gestritten wird. Und dann haben wir auch noch Boba Atreides hier, wie Erik das vorher so schön sagte. Ich würde sagen, Dune hat wieder Hochkultur. Wo wir gerade, ich würde das gerade einwerfen, ich weiß nicht, ob wir das sonst noch unterbringen. Es gab ja noch eine andere sehr große Classic-Sci-Fi-Anspielung in dieser Serie. Und das war ja The Ringworld.
Was ist The Ringworld?
Genau, also die erste Mando-Folge in dieser Staffel.
Ja.
Spielt ja auf einer sehr großen Ringwelt, wo ja alle gesagt haben, ja, das ist ja wie bei Halo. Und dann gab es einen sehr interessanten Artikel auf Polygon, wo sie gemeint haben, naja, also alle diese Ringwelt-Geschichten beziehen sich quasi auf ein Buch oder auf einen Buchzyklus, heißt einfach nur Ringworld von Larry Niven, der quasi der erste Classic-Sci-Fi-Autor war, der sich so Ringwelten als Sci-Fi-Element ausgedacht hat, der das natürlich dann von Freeman Dyson übernommen hat, der die Dyson Spheres, wie sie auch nach ihm benannt wurden, erfunden hat als Theorie, und Larry Niven hat das dann das erste Mal als Buch umgesetzt. Und das fand ich ganz spannend, dass sie hier quasi, also vom Spice und von Wüstenplaneten und jetzt hier The Ringworld von Larry Niven reinziehen, wo ich auch das Gefühl habe, Dave Filoni hat sich gedacht, was kann ich denn alles an Classic Sci-Fi hier in meiner Serie unterbringen? Spice ist ja schon etabliert, aber dann bringe ich jetzt auch nochmal Ringworld unter. Ich finde, da merkt man schon, dass er auch ein sehr großer Classic Sci-Fi-Nerd Star Wars ist.
Fallen euch noch andere große Sci-Fi-Verweise?
Das Buch ist übrigens wirklich lesenswert.
Also ja, das habe ich schon auf meiner Audible-Hörliste
gesehen. Die jüngere Generation, also ich habe das damals bei uns auch aus der Stadtbücherei, da hatten die das da stehen und so. Also Ringwelt, das ist einfach auf Deutsch, ist nicht besonders lang, sehr schnell an einem Wochenende so weggelesen, aber es ist wirklich schöne, ein bisschen harmlose, es sind jetzt also nicht so die ganz tiefen philosophischen Fragen drin verbaut, aber kann man wirklich gut mal so weglesen.
Also mir fällt natürlich auf, dass noch Genres hier drin verwurstet werden, wo ich jetzt nicht so direkt auf ein was pointen könnte, was damit genau angespielt wird, aber wir haben hier ja eben klar eine Cyberpunk-Sache drin mit denen.
Mit der Autoscooter-Gang.
Mit den Mods.
Mit der Autoscooter-Gang.
Genau. Nur Liebe für die Autoscooter-Gang.
Ich liebe sie so sehr. Nein.
Keinen Hate für die Autoscooter-Gang.
Ich mag Sophie Thatcher auch sehr gerne. Das ist
ein
unfassbarer Scheiß. Diese Moped-Gang. Wollen wir über die echt kurz mal reden? Das wäre ein tiefes Bedürfnis.
Also, was mich tatsächlich stört, ist, dass die Gefährte irgendwie von der Appearance her und von der Farbe her irgendwie da nicht reinpassen. Da fehlt eindeutig der Used Look fehlt da irgendwie. Ansonsten war das so, ja, kann ich akzeptieren. Ich fand es lustig, wie der Typ vorher die irgendwie so darstellt, als wäre das jetzt die große Bedrohung und dann sind es halt nur ja, so ein paar Jugendliche.
Gelangweilte Teenies.
Genau, ja. So ein paar gelangweilte Teenies.
Die nicht in die Bar dürfen, um Alkohol zu trinken.
Die sich ein bisschen
aber Ralf, wieso hast du denn die Autoscooter-Gang so sehr?
Also, das hat wirklich einen ganzen Haufen an Gründen. erstmal in der Tat von vorne bis hinten der Look. Ja, so, also ich glaube, man nimmt mir ab, dass ich mit Ironie doch ganz gut umgehen kann, im Allgemeinen so in meinem Leben. Ja, aber und ich sehe den Punkt, dass da jemand halt versucht hat, Mopeds irgendwie ins Star Wars Universe rüberzubringen. Aber diese Farbigkeit sticht halt irgendwie absurd raus, dann dass jeder von denen irgendwie 8 Rückspiegel hat, ja, was also auch irgendwie ein Design-Element ist. So, und das Absurdeste ist ja aber, das macht ja. Wenn man auf die Analogie guckt, macht es ja sogar Sinn. Die haben ja auch alle offensichtlich eine Geschwindigkeitsbegrenzung drin, wie so ein Moped, ja. So, und keiner von denen war irgendwie skilled genug, obwohl sonst was für Tech-Sachen im Gesicht rumhängen haben, mal irgendwie jetzt da diese Blockade aufzubrechen, dass ihre Mopeds schneller als 20 km/h
Schneller als ein Landspeeder.
Wir haben, glaube ich, in dieser Streets of Mos Eisley oder wie das heißt, da haben wir, glaube ich, die langsamste Verfolgungsjagd der Star Wars-Geschichte. Ja. Wer also jetzt dachte, dass irgendwie in Episode 8 irgendwie der Mon Calamari-Kreuzer flieht vor der Supremacy, weil das eine langsame Verfolgungsjagd war, wird hier wirklich eines Besseren belehrt. Ja. Ich habe also immer nur noch auf die Einstellung gewartet, dass also irgendwie so ein Rentner im Rollator schneller und das macht das für mich dann schmerzhaft und das hat mir auch in weiten Teilen jetzt das Finale versaut, ja, dass hier so ein ironischer Blick drauf geworfen wird, der aber dann irgendwie so diesem Universum nicht wirklich gerecht wird. Ja, also da wird versucht, eine Ironieebene reinzubringen, auch was die Typen dann halt für Kleidung tragen. Ja, das soll vielleicht irgendwie so an Mod-Style oder was auch immer, wobei die ja alle irgendwie Uniform, schwarz und Sonnenbrillen und so weiter hatten, wohingegen jetzt also dieser eine Typ, der irgendwie ständig in so einem Anzug rumläuft, ja, ist mir also völlig suspekt, was da auch einfach, das ist auch vom Creature-Design her, ist das unterirdisch. Ja, die Frau mit ihren roten Leggings, die sie da irgendwie anhat, so, das sind, glaube ich, die uncoolsten Star Wars Figuren, die man irgendwo sehen kann. Und die machen auch nichts Cooles und die reden auch bescheuert. Ja, also, das ist wirklich die Jugend, über die man sich nur aufregen kann, als mittlerweile
ja, aber
doch
da, genau das,
mittelalter
das sollen sie
White
sein.
Dude. Ja?
Ich finde das so gut. Es macht so viel Sinn, dass genau das ist ja Subkultur, dass sie genau gegen alles sich wehren, was quasi ihre Umgebung ausmacht. Also sie leben auf diesem Wüstenplaneten und alle laufen irgendwie in beige rum. Und da ist doch natürlich sinnig, dass die jugendliche Rebellion darin besteht, sich möglichst bunt anzuziehen und möglichst bunte Autoscooter zu fahren. Das macht für mich Sinn. Und von der Geschwindigkeit her, ich möchte eine Lanze für die langsamen Mopeds hier wirklich brechen, weil in den engen Straßen von Mos Espa kommt es wahrscheinlich nicht auf die Geschwindigkeit an, sondern auf die Wendigkeit. Und das haben sie demonstriert, dass sie in diesen engen Gassen ziemlich wendig sind mit ihren kleinen Gefährten. Und das ist ja genau das Gegenteil von einem Landspeeder. Wo fahren denn diese Landspeeder rum? Auf dem Land. Also dort, wo es flach ist, auf der Wüste, dann, wo man Geschwindigkeit aufbauen muss, wo es nicht darum geht, links und rechts zu fahren, da ist ein Landspeeder gut. Aber bei diesen engen Gassen in Mos Espa, da brauchst du ein kleines, wendiges Gefährt, wo du von Mauer zu Mauer springen mit kannst. Da kommt es nicht darauf an, wie schnell du bist. Und deswegen machen diese langsamen Mopeds in dieser Stadt Sinn. Auf dem Land machen die keinen Sinn. Aber wir haben ja auch bisher nicht so wirklich Stadt gesehen. Wir haben halt immer nur Farmen gesehen. Und klar fahren da alle Landspeeder, wie sie wahrscheinlich in Süd-USA, in den Südstaaten alle Trucks fahren und in den kleinen Städten halt E-Scooter. Genau. Ja. Und deswegen fand ich das so gut, weil es mal was Neues in diese Star Wars-Welt reingebracht hat. Auch das erste Mal wirklich diese Cyberpunk-Idee wirklich auch problematisiert hat. Also, dass sie sich quasi die Körper modden was ja ein extrem vernachlässigtes Thema ist, die quasi, sind Droiden jetzt Lebewesen oder nicht, und was ist quasi die Verschmelzung zwischen Mensch-Maschine, die in vielen anderen Sci-Fi-Sachen schon problematisiert wurde, aber in Star Wars immer nur als Element genommen wurde, ohne dass es problematisiert wird. Und diese Autoscooter-Gangs ist tatsächlich das erste Mal, dass das hier tatsächlich problematisch ganz am Rande, wo es dann geht, aufgegriffen. Aber es wird aufgegriffen. Das ist schon revolutionär für Star Wars.
Das hast du ganz wunderbar jetzt alles vorher argumentiert. Und fast hättest du mich jetzt auch überzeugt.
Aber, okay.
Ich habe auch Thema, noch was. Ja, würde ich sagen, hast du das wunderbar auseinandergelegt. Der Punkt ist, ich wittere eine Welt, in der das Ganze überzeugend, cool und sinnvoll inszeniert ist. So wie es jetzt auf mich einströmt, ist es peinlich. Und Fremdscham und cringy. Und damit kann ich schwer umgehen. Ja, weil das kenne ich so aus. Ja, weil es ist auch nicht queer irgendwie im interessanten Sinne.
Nee, das habe ich auch nie behauptet.
Es ist wirklich alles sehr, also hochnotpeinlich. Und ich glaube, das hat viel mit Rodriguez als Regisseurfigur zu tun, weil die sind immer von ihm inszeniert. Dazu komme ich aber hinterher noch, was mit dem Typen eigentlich los ist.
Ich kann auch eher irgendwie sehen, dass es einen Worldbuilding-Zweck gibt, dass die drin sind, und daraus finde ich den gut. Aber die andere Frage ist die Umsetzung. Also ich finde es schon mal gut, weil wie oft sehen wir in Star Wars abgetrennte Arme und abgetrennte Beine, abgetrennte Gliedmaßen. Irgendwo müssen ja die Teile dafür herkommen, die kybernetischen Hände, die kybernetischen Beine. Und ja, da liefert die jedes Mal eine Antwort. Ja, wer beschäftigt sich damit? Woher kommt das her?
Ja, aber bisher war das ja immer nur quasi als Notlösung gedacht. Also wenn der 12. Jedi seine Hand beim Laserschwert verloren hat. Aber das ist ja jetzt hier tatsächlich, also in den meisten Fällen voluntary, was die dort machen.
Ja, und die Mods, so wurde es ja auch erklärt, so ein bisschen, die machen das so, weil es geht und weil es cool ist. So, ne? Ja. Der eine sagt ja, ja, habe ich mir teuer zusammengespart irgendwie. Ne? Und ja, also wo es eher halt gepasst hätte, wäre irgendwie auf einem, nicht Wüstenplaneten.
Also dieses aufmüpferische Element, was der Christoph eben beschrieben hat, das kann ich voll nachvollziehen. Ja, also das macht so vom Narrativ her macht das total Sinn. Ja, also alle sind so in beige und wir sind nicht beige, kann ich alles nachvollziehen. Aber das hätte man doch irgendwie, was weiß ich, vielleicht hätte man in Richtung irgendwie Hellraiser gehen müssen oder sowas.
Noch so, ich hätte ja noch gehofft, dass wir
nicht Komponente so grim and gritty die ganze Zeit. Die Hellraiser, das ist wieder viel zu düster. Ich will auch keine Goffs, also Star Wars Goffs können sie auch haben.
Ach, jetzt willst du dir deine Subkultur aussuchen?
Aber ein bisschen was Buntes, ein bisschen was Cooles.
Christopher mag also Farben. So.
Ja, ich mag Farben, da hat mich da Jan indoktriniert.
Du fandest bestimmt auch die bonbonbunten Daleks total cool, die dann auf einmal in Doctor Who aufgetaucht sind.
Die waren viel zu wenig Subkultur. Das ist, was ich Moffat unter Subkultur vorstelle. Moment,
sind wir jetzt gerade angelangt bei aufmüpfiger Subkultur innerhalb der Daleks?
Du, für die Daleks war das schon sehr aufmüpfig. Aber wir schweifen ab.
Ja, ich glaube auch.
Zu den Genres wollte ich gerade noch sagen, ja, Western, Cyberpunk, alles schon, auch schon, Western ist ja bei Star Wars immer schon drin, aber ich glaube, was wir das erste Mal hier haben, ist das Genre des Mafia-Films, weil
Nein.
das
Solo.
Stimmt.
Ja,
stimmt.
Ja, aus einer anderen Sicht. Das war ja wirklich so mehr am unteren Ende der Kette.
Es muss ja auch nicht immer das erste Mal sein. Erzähl doch einfach, warum es hier ein Mafia-Film.
Genau, weil diese ganze Konflikt, dass Boba Fett halt nicht will, dass über sein Territorium das Spice gehandelt wird, das ist ja 1:1 aus den Pate-Filmen übernommen, wo es ja auch um diese gleiche Problematik geht. Der alte Don Corleone will nicht, dass quasi...
Wie heißt der?
Hier, der Typi mit den Orangen.
Don Corleone, so.
Ich habe die Filme noch nicht gesehen, ist mir doch egal. Ich bin ein Goodfellas-Typ. Aber da geht es ja auch darum. Also diese ganzen althergebrachten Mafiosi wollen halt nicht mit Drogen handeln, weil sie halt wissen, dass es dafür harte Strafen gibt. Und weil sie auch so ein bisschen, glaube ich, noch der Meinung sind, dass das nicht so ganz cool ist, wenn man die Leute jetzt zu Drogis macht. Die wollen lieber rauben und morden. Das ist hier wirklich auch so, was jetzt Boba Fett ausmacht. Also er ist auch so ein bisschen so ein alter Mafiosi, könnte man sich ja vorstellen. Gerade wenn er jetzt hier in Jabbas Palast einzieht. Und ich glaube, es gibt sogar Zitate, die fast 1:1 aus der Part übernommen wurden. Das habe ich auf meiner Lieblingsseite der IMDb Trivia Page gelesen. was nämlich ganz klar macht, also ist hier quasi ein Mix zwischen einem Western und einem Mafia-Film.
Ja.
Once Upon a Time on Tatooine. Sozusagen.
Ich sehe noch eine andere Referenz übrigens in dieser Serie auf meinen liebsten Kinderfilm aller Zeiten. Und zwar Ronja Räubertochter. Damit leite ich vielleicht mal ein bisschen zur Musik gerade über. Machen wir einen kleinen Musikexkurs, die ja auch bei Star Wars Produkten immer sehr wichtig ist, würde ich sagen. Mhm. Wenn die Musik gut ist, ist meistens auch das Produkt gut. Hier haben wir ja dieses Boba Fett Theme, wo auch, also ja, fantastisch der Name von Boba Fett eingearbeitet wird, was mir toller Musikexpertin erst in der letzten Folge aufgefallen ist.
Also in der letzten Folge im Outro.
Boba Fett.
Ja, da ist es, also ganz kurz, da ist es wirklich sehr exemplarisch. Da hört man es ganz krass raus und danach, wenn man das dann nochmal hört, das normale andere Theme, dann da hört man es so ein bisschen raus. Da war es, glaube ich, so angekündigt. Klingt ja,
man hört es schon, wenn man dann weiß, dass es
genau,
da ist, hört
genau,
man es.
Genau.
Und es klingt, also wir haben dann dieses TikTok gesehen. Christopher kuratiert mir ja immer TikToks am Abend.
Vom Map.
Und es ist einfach, also wenn man das so gegenschaltet mit diesem einen Song aus Ronja Räubertochter, also aus der Verfilmung des Astrid Lindgren Buchs, das ist also sehr, sehr ähnlich. Finde ich gut. Also das stört mich überhaupt nicht, weil ich finde, das passt hier auch von der Thematik irgendwie mit rein.
Bei Ronja Räubertochter nicht zur Hand, aber ich kann es mal hier.
Ja, ich glaube, man kann auf YouTube bestimmt noch einen Zusammenschnitt
der beiden Musikstücke finden. Den Kehlgesang der Sadoka aus Dune noch wieder drin.
Ja, da haben wir es wieder. Ja.
Aber was ich sagen wollte ist, also ich fände es nicht mal schlimm, wenn Herr, wie heißt er,
Göransson,
sich hier tatsächlich bewusst an Ronja Räubertochters Titelmelodie angelehnt hat, weil thematisch diese Outlaw-Bande bei Ronja Räubertochter, die aber durchaus ihre liebenswerten Charaktere hat und aus sehr unterschiedlichen Personen besteht, die trotzdem irgendwie als Gemeinschaft zusammengeführt werden müssen. Das trifft sich ja dann hier, also im Endeffekt bei Boba Fett auch, indem dann am Ende eine Gruppe von sehr unterschiedlichen Menschen und anderen Wesen gemeinsam für eine Sache kämpft, obwohl sie eigentlich eher so die Outlaws sind. Von daher finde ich ganz in Ordnung, dass er das gemacht hat. Aber ansonsten, also was für ein Ohrwurm, oder? Dieses Team?
Ja.
Ja.
Da, 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 da. Fett. Das war schon.
Ja. Wenn man so durch den Supermarkt läuft, weil man es gerade auf den Ohren hat, ja. Ist immer.
Klingt fett, würde ich sagen.
Ja, also an der Stelle auch nochmal eine dicke Beskar-Lanze gebrochen für Ludwig Göransson. der es schafft irgendwie, modernen Soundtrack zu erschaffen, der aber doch ganz eindeutig nach Star Wars klingt und in keiner Sekunde irgendwie so fremdkörperartig wirkt und dann auch mal irgendwie irgendwo so ein E-Gitarren-Solo reinwirft oder
Ich stelle mir gerade vor, wie
Dubstep, ja.
Ich stelle mir gerade vor, die Szene, wo Yoda stirbt in Episode, ist das Episode 3?
Was? Yoda stirbt doch nicht in
Episode
6.
Ja, Episode 6, im dritten Film. aber dann mit John Williams und Ludwig Göransson quasi, wo dann John Williams sagt, mein Job hier ist dann, ich kann ein Force Ghost werden. Und Ludwig Göransson quasi also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der dann für die nächsten Filme da auch verpflichtet wird. Der hat jetzt so stark den Sound von Star Wars geprägt.
Ja. Im Grunde. Ja.
Aber noch gibt's John Williams, also.
Ja, noch. Aber vielleicht will der auch mal in Ruhestand gehen.
Ich hatte am Anfang noch gedacht, also bevor ich hier Book of Boba Fett angefangen habe, habe ich noch gedacht, ja, das Mando-Theme, das ist ja schon sehr fett und eindringlich. Und da habe ich schon gedacht, erst, da muss er erstmal rankommen. Da bin ich ja aber am Zweifeln, ob das. Mhm. Und dann hat es mich wieder von den Socken gehauen,
das übrigens neue Theme. Derselbe, der die Musik für Black Panther und Tenet gemacht hat. Das hört man auch raus, finde ich.
Wollen wir mal auf.
Moment, ganz kurz. Ralf hat noch nichts zur Musik gesagt. Das ist noch nie passiert.
Oh ja.
Gemeinsam über Star Wars gepodcastet haben.
Ja. Also, zum einen ist es ja so, dass das meines Wissens nach Göransson nur die Motive vorgeschrieben hat und die eigentliche Filmmusik dann aber von Joseph Shirley komponiert
und. Zumindest hier in der Serie, ne? Ja.
Geschrieben und in der Serie adaptiert worden ist, genau. Und ich fand sie in der Summe, glaube ich, schon doch dann auch eine Umdrehung schwächer als im Mandalorian. Insbesondere, wenn es auch hinterher um die Mando-Folgen geht oder jetzt auch im Finale, da hätte man sich irgendwie, ja, also dann, klar ist es irgendwie ein bisschen Klischee, aber so das eine oder andere Jedi-Theme hätte dann da der Sache dann vielleicht auch wieder gut getan, gerade im Finale, wenn dann Grogu da seine Dinge wirkt.
Aber ist ja kein Jedi.
Richtig. Ja, aber wenn man sagt,
das ist das Force-Theme. Das ist bewusst, das ist bewusst.
Kommen wir noch zu. ja, also die Musik geht in Ordnung. Also am Anfang dachte ich auch, okay, es ist deutlich schwächer als im Mando. Man hört sich so ein bisschen rein. Auch mit Mando hatte ich am Anfang ein klein bisschen gefremdelt so mit dem Stil. Das geht schon in Ordnung. Also der soll mal weitermachen.
Sehr gut. So, Chris, jetzt habe ich deine Überleitung kaputt gemacht. Ah, Erik hat eine neue, sehr gut.
Ja, wollen wir mal die größere Brille aufsetzen über das, was die Serie denn insgesamt macht? Da kann ich jetzt mal meine verquere große Backen-Analogie reinbringen.
Ja, also als ich das gelesen habe, dass du das große Backen als Analogie heranziehst, Erik, sagen wir so, also, ich bin jetzt sehr gespannt.
Also nicht über das große Backen an sich, sondern wenn man jetzt mal die Serie nimmt, als wäre das eine Torte. Ja, dann
die
hat
Serie diese Book of Boba Fett.
Ja, dann hat diese dann hat diese Torte zwei Komponenten. Die hat eine, ich sag mal, Episode 1 bis 5 und 7 ist die Buttercreme und Episode 5 und 6 ist so eine Fruchtkomponente da drin. Und wenn man die sich jetzt in den Mund nimmt einzeln, sind die super abgeschmeckt. Also du hast eine super Creme. Du hast eine super abgeschmeckte Fruchtkomponente. Aber wenn man beides zusammen in den Mund nimmt, ist das wirklich so gut aufeinander abgeschmeckt, würde mein innerer Christian Hümps sagen. Und er würde sagen, nee, da kracht's und das ist nicht gut aufeinander abgeschmeckt.
Also findest du es jetzt gut abgeschmeckt oder nicht gut
abgeschmeckt? Ich glaube, er will von uns wissen, wie wir es finden.
Ach so.
Die einzelnen Komponenten an sich sind gut abgeschmeckt. In der Summe. Habe ich da meine Fragezeichen.
Also die Kombination,
ja.
Ob die gelungen ist oder nicht, dass man da einfach zwei Folgen Mando drin hat.
Ja.
Also, ich, um mich mal vorzudrängeln, anzufangen, also ich habe mich halt auch gefragt, so, ja, was erzählt, warum sehen wir jetzt den Mando wieder? Vielleicht kommt ja irgendwas, was, wo man sagt, ah, jetzt macht Sinn irgendwie, ne, und so als Einleitung. Jetzt abschließend wissen wir so, oder kann man das so sehen, so, irgendwie hat es das jetzt so wirklich gebraucht. Vielleicht wollen sie auch in Staffel 3 irgendwas erzählen, wofür jetzt, wo jetzt kein Platz mehr gewesen wäre für, er sieht Grogu wieder und er kommt wieder und so. Hab aber, ja, also so ein bisschen fehlt da so dieses deshalb wurde uns das erzählt. Das hat Dave Filoni zuletzt immer mal wieder so ein bisschen besser bewiesen, dass da irgendwie größere Bögen geschlossen werden auf einmal, wo man dann so, deswegen.
Also ich hatte ein bisschen ein Problem mit diesem Mando-Einsprengsel, weil ich mich gefragt habe, was machen die armen Leute, die jetzt Boba Fett nicht gucken und dann irgendwie mit Mando Season 3 einsteigen. Die
machen
sind
das
doch
Leute?
Völlig lost.
Und machen dann, das Leute?
Dann, klar, das ist dann die nächste Frage so, warum sollte das irgendjemand tun, ja? Und irgendwie Boba nicht gucken. Aber warum haben sie es dann nicht eigentlich als eine reguläre Mando-Season, die so ein bisschen meandert, irgendwie gleich angelegt.
Ich habe dazu eine Theorie.
Ja?
Ich hab mal ein bisschen recherchiert und schon im Juni letzten Jahres gab es Insider-Berichte aus quasi der Produktion heraus, dass sie intern wie The Mandalorian Staffel 2.5 gehandelt wurde. Also es war jetzt schon von langer Hand geplant, dass es quasi schon sehr eng mit The Mandalorian verknüpft ist. Ich glaube, sie haben sich damals überlegt, also Corona gibt es jetzt ja schon ein bisschen länger und vielleicht haben sie sich gedacht, jetzt gleichzeitig eine neue Staffel Mando und Book of Boba zu produzieren, schaffen wir nicht. Vor allem auch wegen Corona, aber vielleicht auch wegen der Produktionskapazität. Und wir wollen aber auch nicht quasi dieses Thema so lange ruhen lassen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht geplant war, dass Mando und Book of Boba sehr eng hintereinander kamen und das dann auseinandergezogen wurde und dass man gesagt hat, ja gut, aber zwei Folgen kriegen wir hin und die bauen wir dann in Book of Boba ein. Das ist meine Theorie.
Ich habe noch eine weitergehendere Theorie, wo ich auch schon ein paar Sachen zu gelesen habe und man weiß ja immer nicht so genau, wer jetzt da wie recht hat mit seinen Insider-Infos. Und zwar ging es da eher darum, dass von Anfang an Mando eigentlich als Zwei-Staffel-Serie geplant war und sie quasi die Überlegung hatten, wenn das gut läuft, machen wir ab jetzt mehrere solche Zwei-Staffel-Serien über verschiedene Charaktere, die irgendwie spannend sein könnten. Aber nur das Problem kam auf, die ganze Welt liebt Grogu und die ganze Welt liebt den Mandalorian und deshalb müssen wir jetzt irgendwie ein MCU, ein Mando Cinematic Universe schaffen, in dem wir verschiedene Sachen miteinander verknüpfen, weil wir glauben, die Leute wollen alle immer und überall Grogu sehen.
Und das ist korrekt.
Wenn Grogu zu sehen ist,
sollten Leute immer fragen, wo ist Grogu?
Wobei man sollte auch nicht unterschätzen, wie populär und aus gutem Grund populär auch eben Mando selber ist. Mhm, ja.
Auf jeden Fall.
Ich verweise dort hier wieder auf Wortkomplex, mit der ich das ja alles geguckt habe. Die hat Mando nicht gesehen. Darum wäre das für heute Abend noch eine ganz interessante Perspektive gewesen, quasi ohne den Mando. Und das, unser Serienerlebnis war so, dass ich so alle zwei Minuten auf Pause gegangen bin und dir erstmal wieder die ganze Backstory-Lore erzählen musste. Insbesondere halt bei halt jetzt natürlich dann Folge 5 und bei Folge 6. Und es gibt dann ja diese Folge bei 6, wo diese ganzen Spinnenroboter jetzt den ersten Jedi-Tempel bauen. Mhm. Ne? Und wo er dann da irgendwie so ein paar wirklich knochentrockene Kommentare irgendwie so und ist das irgendwie jetzt irgendwie, ist das da vorne eine Bank? Soll ich mich da jetzt hinsetzen? Sowas, ja. Und so, diese ganze Szene ist auch wirklich richtig gut gebaut so und Claudia dreht sich dann so zu mir und meint, ist der eigentlich immer so unterhaltsam?
Ja.
Warum gucken wir nicht den? So, und da hat sie halt einfach echt den Punkt, ja. Also du zeigst irgendwie zwei Minuten Mando irgendwie in dem, was er tut und was er sagt und wie er mit der Welt agiert. Und du denkst dir sofort, coole Socke, mehr davon. Und dann guckst du dir Boba an und fragst dich, warum er jemals aus seinem Bagdad-Tank aufgestanden ist, ja.
Also, ich glaube, aus dem,
weil der Wookie davor stand,
aus dem Saarland groß ist.
Aus dem Saarland, genau.
Dieses Thema, also was tut man Boba damit jetzt einen Gefallen oder nicht, darüber müssen wir jetzt früher oder später anfangen zu reden, ja, dass man ihn in so eine direkte Konkurrenz zu Mando bringt und dann das noch auf die Spitze zu treiben und quasi zwei seiner Folgen ihm noch zu klauen und ihm noch seinem direkten besseren Konkurrenten anzugedeihen, das ist ja quasi nochmal eine besondere Demütigung, ja.
Also ich betrachte im Nachhinein diese gesamte Staffel als etwas ausgeschmückte Mando-Folge. Weil wenn man sich die letzte Folge anschaut, das hätte ja auch sehr gut in eine Mando-Staffel reingepasst. Also Mando geht auf den Planeten, diesmal ist es halt Tatooine und trifft seinen alten Freund Boba Fett wieder und hilft
Freund,
ihm halt,
ja,
seinem alten Kriegsgenossen, hilft ihm halt die Pikes zu vertreiben. Das hat er ja in der letzten Staffel die ganze Zeit gemacht. Und jetzt hat man quasi da noch so ein bisschen das ausgebaut, um quasi diese Figur von Boba Fett noch auszuerzählen. Und ich glaube nicht, dass es, dass er hier als Konkurrenz aufgebaut wird, sondern für mich ist das jetzt die Ruhestandsfolge für Boba Fett, weil ich glaube nämlich, Boba Fett will eigentlich nur eines, und zwar einfach in Ruhe gelassen werden und in den Ruhestand gehen. Und das, da hat er sich halt überlegt, okay, da, das ist jetzt mein alten Teil sozusagen. Ich bin jetzt hier der Daimyo von Mos Espa und halte halt Audienz. Oder wie es in der Beschreibung auf Disney Plus in der ersten Folge so schön heißt, Boba Fett hält Hof. Und macht dann nicht mehr viel Action. Das war dann blöd, es ist quasi jetzt nochmal das letzte Hurra von Boba Fett. Und jetzt ist quasi für mich dieser Charakter im Ruhestand und kann wieder gerne irgendwo im Hintergrund rumstehen. Aber viel mehr über diesen Charakter gibt es jetzt nicht mehr zu erzählen. Aber ich fand es gut, dass das jetzt über ihn erzählt wurde. Und deswegen heißt das vielleicht auch The Book of Boba Fett. Also es ist quasi jetzt, wir schließen das Buch von Boba Fett, was er Dave Filoni quasi mit den frühen Clone Wars-Folgen aufgemacht hat, wird jetzt zugemacht. Und das ist quasi jetzt Teil dieses Mando-Mythos.
Kann einer bitte so eine Übergangs-, also so eine Anfangs- und Abschlussanimation machen, so einer so ein Buch,
so ein Buch aufgeschlagen
wird. Oh Gott, also erst ein Buch aufgeschlagen wird und dann so.
Es war einmal.
Ja, genau.
Ich erzähle eine Geschichte.
Ja, das Problem ist aber ja nur, das hat Ralf ja am Anfang gesagt, es hätte ja noch andere Geschichten über Boba Fett gegeben, die man hätte erzählen können, die halt nicht erzählt wurden. Und dann ist, ich sehe das auch alles so, ich finde das total, also wenn man das halt als das Gesamtwerk betrachtet, dass dieses MCU, ich nenne das jetzt konsequent so, sein wird, wo dann auch die Ahsoka-Staffel mit reinlaufen wird, und dann die dritte Staffel Mandalorian so, das funktioniert für mich, aber es ist halt trotzdem ein bisschen schade, dass es noch mehr hätte gegeben, was man über Boba hätte erzählen können, wenn man es ein bisschen losgelöster von Mando betrachtet hätte.
Jetzt bin ich ein ganz klein bisschen überrascht. Ihr scheint alle davon auszugehen, dass es keine zweite Season Boba gibt.
Das war für mich total gesetzt. Dann hätte es jetzt schon eine Ankündigung gegeben. Also entweder am Ende irgendwie so, Boba Fett ist returning oder irgendwie sowas.
Nein, also mein Wissensstand ist tatsächlich, also dass es eine Staffel Boba gibt, eine Staffel Ahsoka, dann die dritte Staffel Mandalorian und in der laufen alle Fäden aus den anderen Serien zusammen.
Davon weiß ich nichts, aber also
Ich glaube, Disney fährt aktuell sehr gut mit der Strategie, mal eine Staffel zu machen und schauen, wie die ankommt. Das haben sie ja bei Loki auch gemacht. Da haben sie sich ja erst nach dem Ende der Loki-Staffel dazu entschieden, noch eine zweite Staffel zu machen.
Ja, da haben sie es ja auch in der am Ende dann auch angekündigt. So,
in der letzten Folge wurde es eingeblendet.
Genau, aber das haben sie sich halt da haben sie halt nochmal kurz vor Schluss einen Title-Insert gemacht.
Ja, und das fehlt ja hier eindeutig. Also
genau, und ich glaube, dadurch, dass diese Boba-Staffel eher als eher so durchwachsen generell aufgefasst wurde, glaube ich nicht, dass es nochmal eine komplette Staffel Book of Boba 2 geben wird. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er auftauchen wird in anderen Staffeln. Ich finde, Temuera Morrison macht das auch sehr gut. Ich finde, das einen sehr sympathischen Menschen. Der kann auch gerne öfters ohne Helm rumlaufen. der hat ja sozusagen auch eine sehr komfortable Rolle, weil er muss ja nicht Boba Fett spielen, wenn er auftauchen will. Er kann ja auch andere Klone quasi spielen, die ja offensichtlich noch rumlaufen. Also ich würde mir eher wünschen, dass wir hier Commander Rex mal wieder sehen, der offensichtlich noch lebt.
Ja. Er kommt aber dann eher bei Bad Batch.
Aber bevor ihr zu weit ab, ich würde dann auch noch mal meine 13 dazugeben wollen zu der Frage, die ich euch gestellt habe. Und ich hatte beim Schauen dann so ein bisschen das Gefühl nach den zwei Mando-Folgen dann eben vor allem, ist bei mir so ein bisschen das Gefühl geweckt worden, vielleicht haben sie das ja einfach so auf Fanwunsch mehr gemacht, aus einem inneren Antrieb heraus. Also, dass sie halt gesehen haben, okay, die Leute, die Fans da draußen, die wollen alle irgendwie mehr mit Boba Fett sehen. Die wollen die Boba Fett-Serie machen. Okay, dann geben wir dem den Wunsch. Und dann haben sie aber relativ schnell irgendwie festgestellt, jetzt wissen wir gar nicht mehr, was wir dem mit dem so wirklich erzählen wollen. Lass uns mal ein bisschen Mando-Zeug da reinbringen. So, ja, das ist das Gefühl, was ich beim Schauen kriege.
Ja, nee, aber ich glaube, es ist schon das Problem, generell Problem ist, viele Leute hatten sich halt unter einer Boba Fett-Staffel vorgestellt, dass Boba Fett halt 6 Folgen Ärsche kickt. Und dass, dass jetzt der auf einmal einen Charakter bekommt und eigene Emotionen und in Entscheidungen unsicher ist und mal auch überlegt, ich glaube, das war den Leuten schon zu viel Charakter. Ich glaube, das ist halt das Problem von dieser Figur, die hat extrem wenig Screentime, aber es wird so wahnsinnig viel in diese Figur reinprojiziert, dass jetzt alle Leute enttäuscht waren, dass der jetzt auch mal den Helm abgenommen hat und mit Leuten geredet hat, anstatt ständig rumzuschießen. Und ich glaube, das ist auch eins der Probleme, warum jetzt bei vielen diese Boba-Staffel nicht so gut ankam, weil das halt nicht die Figur war, die sie sich seit 30 Jahren im Kopf vorgestellt hatten.
Aber die hat man sich auch vorgestellt auf einer Grundlage. So, und die Grundlage hatte ich ganz am Anfang ja schon mal umrissen. Ja, wir haben eben Return of the Jedi ist er dann ja noch an Jabba's Palast und ist ja hinterher auch auf der Segelbarke unterwegs. So, da gibt es keinen Anlass dazu, dass der eigentlich keinen Bock mehr hat auf seinen Job.
Ja. So, ja, aber dann steckt er halt ein paar Wochen im Sarlacc fest.
Und lebt dann bei den
Sandleuten. Wie lange auch immer, das finde ich jetzt auch irgendwie ein bisschen unklar, finde ich so, wie was er da jetzt eigentlich nun genau durchgemacht hat. Auf jeden Fall, und das Zweite, wo man ja mehr von ihm sieht, ist halt quasi sein Vater. Wenn man sagt, so, ne, ist auch ein bisschen problematisch, aber ne, genetisch irgendwie vordisponiert und was auch immer. So, sein Vater, gut, er hat diesen One-Liner mit irgendwie just a simple way, man making his way through the universe, so, ja, so eher so Team Nobody und ich gucke, dass ich irgendwie selber durchkomme. Aber jetzt irgendwie, was besonders jetzt irgendwie empathisch-philosophisches war dem jetzt auch nicht mitgegeben. So, also nicht, das ist etwas, was vielen im Fandom jetzt, glaube ich, schon aufstößt. Die könnten wahrscheinlich schon mit einem Boba Fett leben, der irgendwie andere Facetten hat, aber sie müssen einem irgendwie erklärt werden. So, und diese Erklärung, finde ich, kommt schon zu kurz. Ja, so, ja, der war jetzt irgendwie Zeitraum X im Sarlacc, keiner weiß wie viel. Also ich war jetzt von Stunden maximal, vielleicht sogar Minuten ausgegangen. Also ich glaube ja, die Trümmer der Barke, die rauchen noch so ein bisschen, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher.
Gib mal vielleicht einen Tag, also der war schon jetzt nicht nur ein paar Minuten.
Ja, so, ja, aber also dadurch wirst du ja noch kein anderer Mensch, wenn gerade einer versucht hat, dich
zu verdauen. Ja, aber dann hat er 5 Jahre bei den Tusken Raiders gelebt.
5 Jahre? Nein.
Ja.
Ein Tag? Doch,
Nee.
Also nicht einen Tag, aber keine Woche.
Ja, der hat dort Jahre gelebt.
Aber wann wird dann, wo wird uns
denn, auf welcher Grundlage?
Genau, das wollte ich auch noch ansprechen. Also dieses Zeitgefühl so, gibt es irgendwie keins. Also in der letzten Folge wurde mal irgendwie gesagt, so ja, in den letzten Wochen haben die Pikes irgendwie Streitmächte aufgestellt und so, ja. So, okay, da kriegen wir so ein bisschen Zeitgefühl, aber ansonsten ist irgendwie, also innerhalb der Serie sind vielleicht so, na, ein paar Monate vielleicht vergangen.
Nee.
Aber an irgendeiner Stelle hat man verpasst, uns dem Zuschauer klarzumachen, wie viel Zeit denn jetzt wirklich wo, wann vergangen ist.
Ja, das wurde vielleicht nicht so super offensichtlich dargestellt, aber sagt tatsächlich in einer Szene, the years I spent with the Tusken Raiders.
Ja?
Ja.
Das wäre mir ganz neu. Ich werde Google befragen.
Das habe ich auch nicht so im Kopf. Also,
ich war da jetzt von maximal 1-2 Wochen aus.
Also er sagt irgendwo von wegen, da wird kein
Und das ist, deswegen Zeit, ist das Zeit ja auch so groß gezeigt. Das ist genau die Zeit, die ihn grundlegend verändert.
Ja, nee, das glaube ich genau. Ja, das ist auch das, das Überleben des Sarlacc. Und eben sein Leben bei den Sandleuten, das ihn verändert hat. Das kaufe ich ja.
Also ich pack's euch mal in den Twitter-Chat eine sehr detaillierte Timeline und hier steht, the short answer is 5 years.
5 years, ja, ich habe die Quelle auch gerade.
Okay, dann haben sie wirklich versagt, das deutlich zu machen in der Serie, zu sagen, wie viel Zeit vergangen ist, weil ich saß in als er dann auf dem Mando gestoßen ist oder der Mando erschien, war ich so, und also, weil Mando spielt ja definitiv 5 Jahre nach Return of the Jedi.
Ja, daran kann man es ja festmachen.
Ja, da kann man auch nicht dran festmachen, dass er 5 Jahre nur da war. Er könnte ja auch noch was anderes
geben. Ja, also sie haben generell würde ich sagen, die Serie hat viele Sachen nicht optimal erzählt, aber wenn man dieses Wissen jetzt hat, das hat man jetzt, ob das jetzt in der Serie gut erzählt wurde oder nicht, macht es für mich sehr klar, quasi, warum Boba Fett jetzt in der Gegenwart so ist, wie er ist. Wenn er jetzt quasi 5 Jahre mit den Tusken Raidern gelebt hat, quasi auch gelernt hat, was es bedeutet, kooperativ in widrigen Bedingungen quasi gemeinsam zu überleben und nicht nur der Lone Wolf zu sein, der er ja Zeit seines Lebens also größtenteils war. Und das hat ihn halt verändert. Und das versucht er quasi, dieses Gefühl der Gemeinschaft irgendwo herzubekommen. Und das bekommt er, also ist quasi seine Idee davon, ob das jetzt die richtige war, aber seine Idee ist, okay, ich sehe hier die Gelegenheit, quasi die Latifunien von von Jabba the Hutt an mich zu reißen und quasi hier wieder eine Gemeinschaft aufzubauen. Also er nennt sich zwar Crime Lord, aber seine Idee ist ja im Grunde, dass er hier quasi eine Community aufbauen will, die irgendwie Erfolg haben kann. Und er will quasi das Gefühl wieder erreichen, was er bei den Tusken Raiders hatte, weil er gemerkt hat, das befriedigt ihn mehr als dieses Kopfgeldjäger-Dasein.
Also ich habe jetzt hier nochmal eben quer gelesen den Artikel. Sie verargumentieren das, also es wird nicht gesagt in der Serie selber, wie viele Jahre es sind, sondern sie leiten das darauf hin, dass Mando halt 5 Jahre, also The Mandalorian 5 Jahre nach Return of the Jedi spielt.
Ja.
Und sein Rausklettern aus dem Sarlacc halt ja mehr oder weniger noch zu Return of the Jedi-Zeit ist. Das heißt, es müssen von der Logik her 5 Jahre sein. Die sehe ich aber nirgendwo auch nur ansatzweise. Und da würde ich dann sagen, das ist ein schlechtes Storytelling an der, also Show, Don't Tell. So, ich sehe in dieser ganzen Sequenz jetzt bei den Tusken, siehst du eben nicht, dass es 5 Jahre sind. Da musst du irgendwas machen mit,
da hätte man irgendwie
so, es gibt
zeigen
ein jährliches
müssen.
Ritual, wo irgendeine Kerbe irgendwo reingehauen
wird,
irgend so ein Quatsch
wächst
halt.
Da, ne? Dieses Tusken,
das Kind
Tusken
wächst,
Kind, genau.
Irgendwie
das
sowas,
müssen,
ja, dass es da ja irgendwie dann Rituale gibt und sowas. So, er ist jetzt, du bist jetzt schon 5 Jahre bei uns, in irgendeinem Nebensatz muss ich das fallen lassen.
Ja.
Ich
also jetzt
ganz
mal unabhängig
ernsthaft
von,
bis zu diesem Podcast
Jahre
gedacht,
sind.
Es sind wenige Wochen, wenn überhaupt.
Aber unabhängig davon, ob es jetzt 5 Jahre oder 3 Jahre oder was auch immer sind, habt ihr wirklich gedacht, die haben ihn nach 2 Wochen da so aufgenommen mit, er darf die ganzen Riten machen, die sonst nur die Tusken selber machen durften?
Ach klar, das ist voll das tolerante Volk.
Also auf 2 Wochen wäre ich jetzt wirklich niemals gekommen.
Nächstenliebe und Gastfreundschaft, das zeichnet die Tatsache.
Ich hätte mich wahrscheinlich nur zwischen euch eingeordnet vom.
Man
vom
kriegt schon mit, dass das eine Weile dauert, würde ich auch mitgehen. Also gerade eben, dass er dann dieses Ritual mit dieser Echse in die Nase und ich glaube zu diesem heiligen Baum da was abschlagen, da lassen die jetzt nicht irgendwie jeden Arsch an seinen Bruder hin.
Ja,
auch
aber
der
das heißt
Heist,
auch,
da haben die doch ein bisschen geübt und sowas.
Aber es das heißt dann auch im Umkehrschluss irgendwie, dass halt Jabbas Palast halt auch irgendwie 5 Jahre quasi leer stand und so.
Nee, da war ja also Fortuna drin.
Ja, aber der hält sich, die Nase hält sich doch da nicht 5 Jahre in so einem riesen
ja,
so
ja, Palast. Offensichtlich war niemand da, bis dahin ihn zu challengen.
Was für mich ja eher Fragezeichen aufwirft, ist irgendwie die Boba Fett-Mando-Timeline ordentlich übereinander zu kriegen. Vor allen Dingen kriege ich mit dem, was wir jetzt in Boba Fett erzählt kriegen, kriege ich den Boba Fett-Auftritt in Mando zeitlich nicht mehr rein. Also wir erinnern uns vielleicht noch mal kurz, in Mando ist ja, taucht der Boba Fett das erste Mal auf, wo Mando mit The Child auf diesem Planeten ist und da dieser Beam nach oben geht.
Zweite Staffel, Ende, erste Folge, da ist er schon zu sehen, nachdem der Krayt-Drache erlegt wurde.
Genau.
Guckt Boba dem wegfliegenden Mando hinterher.
Ja gut, aber da muss man auch sehr stark...
Aber der Hauptstoryline ist ja das mit dem, wo sie dann auf diesem Planeten sind und den Jedi rufen wollen und dann taucht Mando auf und dann das Imperium, also quasi da, ja genau, das.
Ach so,
das Gasfring-Imperium taucht dann so weiter und.
Ach so, jetzt verstehe ich deine Frage, wann quasi die.
Wann ist das passiert? Also wann, das ist ja, da stimmt. Da hat ja Boba Fett auch noch nicht seinen Anzug an. Da taucht er ja wirklich auf mit dem Stab. Ich habe diese 3 Folgen nämlich nochmal geguckt. Da taucht er dann auf mit seinem Stab, wo wir jetzt erklärt bekommen, warum er den hat. Und dann will er ja seinen Anzug wieder zurückhaben.
Ja, das haben sie ja in einer der letzten Folgen so ein bisschen in so ein, zwei Flashback-Rückblick-Szenen abgehandelt, wo wir kurz nochmal sehen, wie Boba Bib Fortuna vom Thron stößt oder schießt.
Ja, aber das Problem, was ich habe, ist, ich habe in dieser Boba Fett-Folge, kriege ich nicht das Gefühl, dass der von Sarlacc Pit bis zu in Jabba der Hutts Hütte reinkommt, irgendwann mal auf Planet geht.
Richtig.
Doch, doch.
Das habe ich auch jetzt nicht kapiert. Also, erste Frage ist auch, wenn es 5 Jahre waren, warum steht dann da 5 Jahre eigentlich sein Raumschiff im Jabbas Palast? Warum wird er nicht weggeflogen? Ist er das,
warum klaut das
verkauft? Was auch immer. Ja, der rottete einfach so vor sich hin. Und wie ist das jetzt mit der Rüstung? Wir bekommen doch nicht erklärt, wie eigentlich Boba Fett seine Rüstung zurückbekommt.
Na doch, haben wir doch gesehen.
In Mando Staffel 2.
Im Mando ist es doch so, dass der dieser Sheriff die doch hat.
Ja und dann.
Aber Mando, wie hat der die denn bekommen?
Der hat die von den Jawas abgekauft, die ihn irgendwo da eingesammelt haben und hat denen irgendeinen Gefallen getan und der hat gesagt, so, wie, oder die haben gesagt, hier, was willst du haben? Und er sah dann die Rüstung und zeigte, da will ich haben.
Ja, er bestand darauf, dass er nur das als Bezahlung nimmt.
Genau.
Ja. So, also die Jawas haben es Boba Fett abgenommen, nachdem er aus der Pit rausgegangen ist.
Und das sehen wir ja sogar am Anfang von der Serie.
Mando sucht dann Boba Fett, stößt auf ihn, stellt dann fest, sucht nach anderen Mandalorianern, genau, wird dann dahin geschickt, sieht dann, wer bist du? Ach nee, warum setzt du deinen Helm ab? Dann sehen wir Cobb Vanth, hier Timothy Olyphant.
Ja, das ist ja alles klar.
Und
die Frage war ja, wie Cobb Vanth an die Rüstung kam. Und das ist halt über die Jawas.
Aber wie kommt die Rüstung dann zurück zu Boba Fett?
Ja, Mando nimmt sie Cobb Vanth ab, weil er gesagt hat, du bist kein echter Mandalorianer, ich kann dich hier nicht mit der Rüstung lassen.
Genau, wir helfen uns jetzt gegenseitig und dafür gibt es die Rüstung.
Und dann treffen sie sich auf dem Planeten, wo Grogu nach Jedi sucht. Und dann sagt er.
Und genau,
Und
ich bekomme mir keinen
Staffel 2 bekommt Boba das. Ja, das ist schon klar. Also diese.
Ja, weil
die entscheidende Sache wurde ja gesagt. Das wird jetzt in Boba Fett wird es nicht erzählt. Es wird wieder darauf verwiesen, dass in irgendeiner anderen Serie das erklärt wird. Und es ist auch. Es gibt kein Anzeichen, dass Boba Fett off Planet war. Ja.
Dieses
Zusammentreffen mit Mando auf diesem Planeten, wo Grogu darum meditiert, ja, klar, daran erinnere ich mich. Erinnere mich nicht daran, dass er die Rüstung übergeben wurde, aber da werde ich natürlich recht haben.
Doch, da haben sie doch alle drüber lustig gemacht, dass sie so schlecht sitzt.
Ja, aber wie ist denn dann Boba Fett von Tatooine weggekommen und warum?
Mit seiner Slave One.
Ja, aber warum? Warum ist er da hingeflogen zu diesem Planeten?
Ja, offensichtlich, weil er seine Rüstung, er konnte die auch irgendwie tracken. Wurde auch irgendwie erwähnt, also zumindest erinnere ich mich, dass bei Ray Chatting das genannt wurde. Was ich an der Stelle auch noch ansprechen will, was mir auch fehlte, dass er sich nicht daran erinnern kann, dass ihm die Jawas die Rüstung abgenommen haben, sondern dass er erst zu dem Sarlacc hinfliegt und die da sucht. Gut, dafür haben wir da eine sehr gute Szene bekommen.
Sehr geile Szene.
Die sehr geil war. Ich war auch etwas
da die
überrascht,
so langsam
weil
darüber
ich,
schiebt.
Ja, weil ich dachte, der Sarlacc wäre eigentlich tot nach seinem Befreiungsversuch da.
Es dachten verschiedene Leute, glaube ich, nicht nur du.
Und dann sah man es aber kommen, so, die Musik wird jetzt, es wird still und jetzt kommt gleich der Scarejump.
Und dann hast du ja noch, dann habe ich das Problem irgendwie, also wie heißt deine Kollegin nochmal, die da die ganze Zeit?
Fennec Shand.
Genau, dass Fennec Shand hier in dieser Boba-Serie dann so sagt, ja, ich weiß da jemanden, der dir unterstützen kann, wo es ja dann aus der Boba Fett-Sicht-Serie so das Gefühl gibt, okay, der hat Mando davor noch nie gesehen. Was für mich wieder auch nicht logisch ist. Also dieser Ausflug zu diesem Planeten passt irgendwie in die Boba-Serie nicht rein.
Doch, natürlich passt die rein.
Wir können
also
uns darauf einigen, dass es unterschiedliche
der
Gefühle
Ausflug
dazu
gibt, zu dem Planeten, die wir jetzt gerade, muss mal jemand recherchieren nebenbei.
Aber das ist auch wieder so, da muss ich doch in irgendeinem Nebensatz sagen, ey, du hast deine Rüstung wieder, cool. Ja, die habe ich auf.
Genau, also, das hätte man nochmal irgendwie zeigen müssen. Also dieselbe, zumindest so ein, zwei Minütchen, so die Geschichte nochmal aus seiner Sicht quasi. So in der Zusammenfassung hätte man das nicht nochmal zeigen müssen.
Ich zeige diese wirklich coole Sequenz, wie das Raumschiff da über dem Skarlak ist und so. Und dann wird es überhaupt nicht thematisiert, wie er denn dann aber an seine Rüstung kommt. Ist doch bescheuert.
Ja, genau. Das war irgendwie komisch.
Aber so
ja.
funktionieren doch Cinematic Universes bei Disney nicht, dass man Szenen mehrfach in unterschiedlichen Assets zeigt.
Ja.
Sondern sie funktionieren so, dass man die Geschichten versucht, ineinander verschmelzen zu lassen.
Das wäre mir jetzt tatsächlich auch zu on the nose gewesen, so nach dem Motto, so wink, wink, nein. Erinnerst du dich noch an die Geschichte, die wir in der anderen Serie erlebt haben und am besten nochmal drei Flashbacks dazu?
Die du vor einem Jahr gesehen hast. Also,
ich finde, man hätte zumindest zeigen müssen, wie er da wegfliegt oder wie er da wieder ankommt.
Ein Jahr vor Endgame gesehen.
Also es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, ob das gut erzählt ist oder nicht.
Also, ja, das ist doch eine der Stellen, wo man vielleicht auch so ein, zwei Szenchen mehr so hätte machen sollen. So.
Und was ich übrigens auch gerne gesehen hätte, wäre, wie er denn nun wirklich an den Bagdad-Tank gekommen ist. Weil er sagt zwar, ich bräuchte vielleicht einen Bagdad-Tank, aber dann steht er einfach da.
Den hatte Jabba vielleicht schon oder den gab es einfach schon.
Sind
Warum
die Bagdad-Tanks?
Sie hätten einfach wollen alle in den Bagdad-Tank und immer ist der besetzt.
Sie hätten einfach eine sehr spannende Geschichte noch erzählen können.
Sie hätten ja eh schon
zu wenig Zeit für alles. Wie er an den Bagdad-Tank kommt, wie er da versucht irgendwie den rauszufinden, wo gibt's da einen, wie komme ich da ran?
Ja, nee, so detailliert hätte ich das nicht sehen wollen.
Das muss jetzt auch nicht. Aber wollen wir uns dann mal auf die guten Aspekte dieser Serie konzentrieren? Ja. Nämlich
in diesen Bagdad-Tank hätte Jabba doch nie reingepasst.
Ja, das ist wahr. Da habe ich noch gar nicht
seine Palastgarde, die Schweinchen hätten da auch nicht reingepasst. Also für wen war denn der?
Den hat er doch bestimmt irgendwie mal auf einem Job, das war doch irgendwie so ein Geschenk oder
so eine Gabe, die
so eine Gabe
wurde.
In diesen Kellern von Jabba, da steht doch bestimmt alles Mögliche rum. Da liegt auch noch ein Holocron rum und ein Laserschwert von irgendjemandem.
Tatooine eBay,
genau. Wen wir jetzt noch gar nicht besprochen haben und wer für mich das heimliche Highlight dieser Staffel war alles, was mit Peli Motto zu tun hat, weil Peli Motto für mich auch so ein bisschen der Point of View des Zuschauers war, weil Peli Motto immer alles ausgesprochen hat, was der Zuschauer oder was ich in dem Moment gedacht habe. Sie ist die sagt, hey Kids, it's Mando und die auch sagt, Grogu, das ist ja ein ziemlich bescheuerter Name, so werde ich dich nicht nennen. Und die für mich, und das wurde auch schon im Fandom angemerkt, so ein bisschen Ähnlichkeiten zu einem anderen Fan-Favorite von mir hat, nämlich Hondo Onaka.
Ja, stimmt.
Wo ich hoffentlich auch mal den Live-Auftritt von Hondo Onaka sehen und wo er mit Peli Motto gemeinsam Abenteuer erlebt.
Oh ja.
Um Gottes Willen, Leute, das geht schief.
Weil ich finde, ich finde, eine der schönsten Montagen in dieser Serie ist, wo sie zusammen mit Mando den Starfighter bauen. Der ja, wenn man wirklich jeden Star Wars Kanon gesehen hat, nämlich auch die Forces of Destiny, weiß, dass das der persönliche Starfighter von Padme war. Weil Padme hat in Forces of Destiny tatsächlich einen silbernen Starfighter.
Warum ist der da?
Keine Ahnung, weil wie der dort hingekommen ist, wird nicht erzählt.
Das erzählst du jetzt, okay.
Nee, aber es wird erzählt, dass es der von Padme, oder man weiß dadurch, dass es der von Padme
ist. Weil quasi sie einen silbernen hat und keinen gelben. Und weil ja Peli Motto auch sagt, this was commissioned by the Queen of Naboo herself. Also das war quasi ein persönlicher Auftrag dieser Starfighter. Also muss es dieser sein, den man auch kurz in einer der Forces of Destiny sieht.
Damit möchte ich kurz festhalten, dass die Herren aus Radio Tatooine Forces of Destiny nicht gesehen haben, weil die haben nämlich gerätselt, wem denn nur dieser Starfighter gehört.
Ja, da muss man eben alles schauen. Alles ist prüfungsrelevant, haben wir ja gerade
eruiert.
Interessanter
Funfact zu Peli Motto, den ich jetzt einfach bringen muss. Das ist nämlich Princess Carolyn.
Ja, das ist sehr klar. Das wissen wir alle schon.
Ihr müsst auch dann sagen, was es für eine Serie ist, für die Leute, die das nicht
kennen. Princess Carolyn aus BoJack Horseman. Und wer weiß, wie näher mir diese Serie liegt, kann verstehen, warum ich den bringen musste. Auch wenn ich es nicht gehört habe. Also ich habe es erst über ein Video-Essay mitbekommen. Ach so, das ist ja stimmt.
Schaust du nicht immer alle Folgen auf IMDb quasi gleichzeitig mit und recherchierst?
Christopher, nicht jeder macht
nee,
das.
IMDb spoilert.
Nee, deswegen macht man das auch immer nach der Folge. Das ist ja quasi der Ritus.
Ich möchte nochmal kurz, wenn wir, bevor wir aufhören, über Pelimotto zu reden, nochmal kurz unseren Freund Jan zitieren, dass der wichtigste Fakt über Pelimotto, den wir erfahren in der Serie, ist, ja, sie bumst ja was.
Okay, so hätte ich es jetzt nicht ausgedrückt, aber ja, sie hatte was mit einem Java. Die sind sehr haarig. Okay.
Ja, also das finde ich, spricht für sie.
Ja, aber was haltet ihr denn von dem neuen Raumschiff von Mando? Findet ihr, dass es zu klein?
Ich habe eine Woche vorher habe ich den Rumor dazu gelesen und dachte so, nee, ist doch viel zu klein und so ein popeliger Naboo-Fighter, was soll er damit? Und also jetzt in dieser aufgepimpten Variante macht es Sinn. Aber, und ich hätte jetzt gedacht, so, okay, cool, dann sehen wir jetzt in der finalen Folge irgendwie noch schön auch die Feuerkraft von dem Ding nochmal und irgendwelche tollen Manöver, wo dann erklärt wird, warum das Schiff jetzt so schnell sein muss, so TM. Aber ja, also eigentlich ist er ja ein Bounty Hunter und braucht dann schon irgendwie Platz,
wo
er
seine Bounty lagern kann.
Genau, für Bounty und für seine Ausrüstung. Und ja, und Grogu will vielleicht auch wieder mit ihm im Cockpit sitzen.
Aber Grogu hat sein eigenes Cockpit. Wie genial ist das denn? Er kann nicht mehr rumfuschen.
Ja.
Stimmt. Außer okay. Die Scheibe klopfen.
Ja, mit der Kugel.
Ich glaube, das war natürlich ein schöner Plotpoint da. Ja. R2. Platz quasi dann.
Das habe ich schon in dem Moment, wo Pelimotto gesagt hat, sie hat den Droidport ausgebaut, hat gesagt, da wird garantiert, Becky kann es bezeugen, garantiert Grogu im Abschluss drin sitzen. Das war so offensichtlich. Und ich fand auch sehr
das
schön,
Ding dass... Das Ding sieht natürlich jetzt viel besser aus in Silber.
Ja, es
dieser
ist gelbe halt
Paint-Shop, dieser halt Space-Taxi-gelbe Farbe, die das in Episode 1 hatte, das sieht einfach komisch
aus.
Das ist halt
die Star Wars-Version von einem Muscle Car. Also auch mit dem Motorblock, der oben rausschaut. Ja. Das gibt's, ist so wie so ein Mustang sozusagen. Also finde ich sehr schöne Verschmelzung von diesem Car-Modding und Star Wars-Elementen. Und ich finde, die gesamte Folge war wie ein Liebesbrief an Episode 1, weil wir haben den
Podracing!
N1 Naboo Starfighter und wir haben Podracing.
Now that is Podracing.
Wo sogar doch die kaputt gefahrene Rampe zu sehen ist, 1-1. Wo Anakin in Episode 1 durchkracht. Also diese ganze Podracing-Szene, die war wirklich, also ich kann mir wetten, 1-1 haben sie wahrscheinlich noch die alten Modelle rausgeholt, nachgebaut. Und diese ganze Folge hat wirklich wie so alles, was an Episode 1 gut war, haben sie da nochmal reingepackt. Das war wirklich sehr, sehr schön.
Ja.
Und auf diese Szene basierend gibt es doch bis sicherlich bald irgendwie ein Fahrgeschäft in Galaxy's Edge. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen.
Ja, ich hoffe, dass es bald mal wieder ein gutes Podracing-Spiel geben wird.
Oh ja, das kaufe ich. Da gebe ich
so auch. Star Wars Squadrons 2 Podracing.
Ja. Da gebe ich auch gerne 80 Euro für aus. Also.
Ich würde gerne jetzt noch über einen anderen Auftritt sprechen. Ich glaube, der sehr wichtig war und auch für viele Fans sehr eindrücklich, nämlich von dem Mann mit dem Hut. Who else wears a hair like that? A hat like that? Cad Bane. Wo ich finde, es hat hier tatsächlich, Maxander, du hattest es am Anfang angesprochen, es gibt quasi so apokryphe Clone Wars Folgen, die nie fertiggestellt wurden, weil die quasi im Verkauf an Disney irgendwie verschütt gegangen sind.
Nee, die sind in der untergegangen durch die Absetzung von so Clone Wars.
Ja, und Clone Wars wurde abgesetzt, weil es von Disney gekauft wurde.
Genau. Und dann Platz gemacht werden sollte für Rebels, für eine neue Serie. Also
mein Punkt, den du gerade nochmal bestätigst. Vielen Dank dafür. wo ja erzählt wird, wie Boba Fett an die Beule in seinem Helm gekommen ist. Nämlich, dass die hat, Boba Fett an den Helm
auf. Boba Fett, Entschuldigung.
Dass nämlich Cad Bane die dort reingeschossen hat und das quasi in dem finalen Duell nochmal aufgegriffen wird mit, ich war immer schneller wie du und er hat gesagt, ich habe aber dafür die bessere Rüstung und das referenziert halt auf diese Beule in diesem Helm.
Ja, also es gibt auf YouTube zu sehen, sieht aus wie eine sehr schlechte Videospielsequenz. Boba und Cad Bane sich duellieren und beide gleichzeitig schießen und beide gleichzeitig einander treffen und beide halt umfallen.
Ja. Aber abgesehen von dieser Referenz ist es halt so, dass Cad Bane alles repräsentiert, was halt Boba Fett hinter sich lassen will. Also quasi er muss seinem alten Leben und seiner Vergangenheit als skrupelloser Imperiums-Kopfgeldjäger nochmal gegenübertreten in Form von Cad Bane und sich entscheiden, ob er tatsächlich sein neues Leben in Mos Espa führen möchte und sich final dafür entscheiden möchte und quasi so als Metapher, dass sein altes Leben rituell begraben muss und das natürlich dadurch schafft, dass er halt den Stab zum Einsatz bringt. Also dieses finale Duell bringt nochmal alle Elemente der Staffel zusammen und ich finde es sehr gut, dass sie dafür Cad Bane genommen haben, weil das wirklich ein Charakter ist, der das repräsentiert, was Boba Fett halt zu seinen schlimmsten Zeiten war und er sich quasi da selbst gegenübertreten muss.
Das hast du schön gesagt.
Ja. Ich hatte das auch kurz schon mit Max Snyder geschrieben, dass ich gedacht hätte, wenn mir jemand gesagt hätte, dass hier Cad Bane in der Realverfilmung auftaucht, ich hätte gedacht, das funktioniert nicht. Der ist so comic-y, die Figur. Also ich habe ja ein paar Folgen Clone Wars schon gesehen, der taucht ja auch in den ersten Staffeln schon auf. Und da fand ich ihn schon sehr comichaft gezeichnet. Und ich finde ihn aber so gut übersetzt und rübergeholt in so eine Real-Life-Serie, so eine Live-Action-Serie. Das hat einfach sehr gut funktioniert. Das sieht auch sehr gut aus, finde ich.
Ja, gab es ja auch schon wieder Leute, die sich gestritten haben, ob das jetzt so gute CGI waren oder nicht. Da muss jetzt wahrscheinlich Disney für die nächste Staffel wieder jemand anheuern, der auf YouTube das besser gemacht hat. Aber ich fand ihn schon sehr gut getroffen. Also klar, er hatte ein paar andere Proportionen als in Clone Wars, aber das war halt auch.
Aber das haben ja andere Charaktere auch.
Ja gut, Ahsoka hat auch andere Proportionen als.
Aber da haben sich ja auch alle über die Lekos den Mund zerrissen.
Anakin Skywalker hat auch andere Proportionen als.
Ja, auf jeden Fall fand ich das schon sehr gut getroffen. Ja. Und ich glaube, der kommt auch wieder. Der hat am Schluss noch geblinkt. Das hab ich gemerkt.
Ja, genau. Also da auch noch, wir haben im Finale sehen wir einen On-Screen-Death und einen Nicht-On-Screen-Death. Und da war ich jetzt so, der Nicht-On-Screen-Death, da ging es sehr tief runter. Ich glaube, die sehen wir nicht wieder. Oder sie sind vielleicht doch glücklich.
Ja,
die Twins.
The Boys. wir haben ja bisher in Star Wars mehrere Male Szenen gehabt, wo Leute in Abgründe fallen und wir sehen nicht, wie sie sterben und sie kamen wieder.
Immer kommen sie wieder.
Und da stehen auch noch ein paar aus.
Ich habe so gehofft, dass sie am Ende noch wieder auftauchen.
Cad Bane, ich habe so gehofft. Ja, Cad Bane würde ich auch glauben, dass wir ihn noch wiedersehen. Ist übrigens für seine Spezies verhältnismäßig alt. Also so ist jetzt irgendwie 71 oder 72 und das ist schon für seine Spezies ein relativ hohes Alter, habe ich gelesen. Aber ich,
fände es. Passt da auch einfach sehr gut in diese Western-Ästhetik von der Szene.
Ja, natürlich.
Wo er das erste Mal auftaucht, natürlich mit diesem High-Noon-Setting da mit dem Sheriff und dann auch im Finale. Das passt einfach wirklich sehr gut.
Ja. Die einzige Frage ist, wo kam der her? Ist der die ganze Strecke gelaufen oder also und auch in dem Tempo?
Deswegen hat das die gesamte Staffel gedauert. Ja.
Zu Tempo und wie schnell sich Dinge bewegen, kommen wir hinterher noch.
Waren wir da nicht schon?
Um mal noch zu den guten Dingen in dieser Serie zu kommen.
Wir waren nur bei guten Dingen bisher aus meiner
Ralf
Sicht.
Ralf hält sich noch vorne zurück, der holt noch zum großen Schlag aus am Ende.
Wie Cad Bane, der läuft noch ein bisschen durch die Wüste.
Willst du jetzt noch über den großen Jedi reden oder jetzt noch nicht?
Ich wollte noch erwähnen die Kanonisierung von zwei Charakteren aus einer Cut-Szene, die ich auch, wo ich so dachte, das ist aber sehr nett und kannte das auch nur, weil ich irgendwann mal vor jetzt nicht allzu langer Zeit mal auf YouTube so ein bisschen, Cutscene aus dem ersten Star Wars Film und interessant. Und da sieht man
also
dann auch
mit
noch.
Cutscene meinst du Deleted Scenes?
Deleted Scenes. Also halt, wo Luke irgendwie zwischendurch noch Wedge oder ein Dings trifft und dann sich mit seinen anderen Freunden da in einer Bar trifft und dann noch heißt irgendwie.
Ja, nicht nur ein, nicht nur einer Bar, das ist Tashi Station, wo er die Power Converters abholen wollte.
Genau. Und dann heißt es noch irgendwie, oh, kommt mal da draußen, da ist irgendwie, irgendwas ist da oben gerade und da sehen sie dann quasi gerade den Anfang von Star Wars sozusagen, die Jagd auf Leas Schiff.
Tante 4,
genau.
Mit Kanonisierung hat die Serie es ja eh. Also es tauchen ja noch ein paar andere Figuren auf, die Menschen, die sich mit dem erweiterten Star Wars-Universum beschäftigen, auch vorher schon mal kennen können, wie zum Beispiel der schwarze Wookie.
Ah, ja, Black
Chrysanthemum.
Der jetzt aber den Spitznamen Centos bekommen hat in der finalen Staffel
des Erfolges.
Boba nennt ihn nur Centos.
Und der, wie heißt die Frucht nochmal, die er ihm zuwirft?
Meloron. Aber die ist aber schon Kanon. Rebels ist ja Kanon.
Ja, ich weiß.
Aber Real Life auftritt.
Es ist quasi eine Verknüpfung verschiedenster Dinge. Genau. Und also ihn kennt man ja auch schon, also ich nicht, aber mir wurde gesagt,
mein erster
Comics
Gedanke,
und so. Deshalb, da gab es wohl viel Freude, als schon Andeutungen zu hören waren, dass diese Figur dann da auftreten könnte und dann tatsächlich auftritt.
Ja, mein erster Gedanke war, oh, wenn es in Star Wars ein Spieluniversum gab, das wäre wäre Mirror Chewie.
Das ist auch ganz lustig, weil er in Episode 4 wird ja gesagt, Wookies neigen dazu, einem die Arme auszureißen, wird ja, als er hier gegen Chewie dieses Schachspiel spielt und hier tatsächlich reißt ein Wookie einem anderen einen Arm aus. Auch wieder ein schöner Aufgriff von einer Wegwerf-Line aus Episode 4.
Und dann gibt's ja noch, also eine meiner Lieblingsfiguren dieser Serie, der Rancor.
Der Rancor, ja.
Mit seinem Hüter.
Also mit seinem Hüter.
Meinst du
Boba mit seinem Hüter?
Nee, mit hier Danny Trejo.
Ach so, ja, natürlich, das plötzlich ist Danny Trejo
Der erstmals in seiner Real-Life-Size irgendwie zu sehen ist, ne? Sonst wird er immer größer gemacht, als er ist, aber der ist tatsächlich so groß wie ich ungefähr, also so 1,69 so
Rancor
circa.
Sehen alle klein aus.
Also ich hab echt nicht schlecht geschaut, als ich bei der Premiere von Machete Kills war und dann so, da kommt der Fahrstuhl, da stehen jetzt Bodyguards aus, ist denn der kleine Typ da in der Mitte? Oh, das ist Danny Trejo, warum ist denn der so klein?
Ja, und wie Christopher sagt, neben den Rancor sind eh alle klein. Und also das war tatsächlich so, am Anfang dachte ich, also war mir das so, das war ja so Folge 3 und 4, glaube ich, wo das so ein bisschen eine Rolle spielte da, dass jetzt die Twins und der Rancor und so alle da am Start sind. Und es war mir ein bisschen zu viel von diesem, okay, hier kommt jetzt noch jemand Neues und noch jemand Neues und noch jemand Neues. Aber im Finale hat es ja dann alles Sinn gemacht sozusagen. Alle Fäden wurden verknüpft. Und ich habe es so geliebt, als Boba wegging, sagte ich schon zu Christopher, der holt jetzt den Rancor. Der kommt gleich auf dem Rancor angeritten. Ich freue mich schon so, er kommt gleich angeritten.
Ich hätte mir ja noch eine Szene gewünscht, wo jemand irgendwie in Bobas Palast ist und über diesem Fallgitter steht und dann wieder mit dem Rancor gedroht wird und dann jemand sagt so, haha, ich weiß, ihr habt gar keinen Rancor mehr. Und dann ins reinfällt und dann kommt halt doch der Rancor raus und
stimmt,
das wäre noch schön gewesen.
Das war auch so ein Hagrid-Moment, wo er sagt, das sind zutiefst missverstandene Wesen. was auch ein ganz schöner Real-Life-Connect ist, dann Danny Trejo ist ja eh ein Mann mit vielen Fähigkeiten. Und er züchtet auch Pitbulls und setzt sich sehr viel dafür ein, das missverstandene Bild von Pitbulls als diese bedrohlichen Kampfhunde quasi umzukehren, weil Pitbulls eigentlich, wenn sie jetzt nicht darauf trainiert werden, eigentlich gar nicht aggressiv sind. Ja. Und das passt natürlich sehr gut, dass er hier als Rancor-Trainer sozusagen auftritt.
Der ist übrigens verwandt mit Robert Rodriguez. Das haben die auch erst rausgefunden, irgendwann später, als sie mal zusammen gearbeitet haben.
Ach so.
Ja, habe ich bei Ray Tettingen gehört. Was ich auch noch schön fand, als die in der Folge mit der Mofa-Gang, da wurde ja ein Gemälde, ein Concept-Art-Gemälde zerschrotet. Quasi eine Szene aus Return of the Jedi. Im Original ist dann auf dem Bild noch Luke zu sehen. Das wurde dann natürlich irgendwie rauseditiert. Und das fand ich sehr schön. So, ich habe das gesehen und war so, oh, das Bild kenne ich.
Wo wir gerade bei kleinen Cameos sind, es gibt auch noch eine Referenz auf Episode 3 diesmal, wo Boba dann am Schluss auf dem Rancor reitet und dann er diesen Scorponeck-Druiden packt und dann Boba sagt, do it! Und dann der Rancor den Scorponeck-Druiden zerreißt, was eine Spiegelung der Szene ist, wo Anakin Count Dooku enthauptet,
yeah.
Wo auch dann der Imperator sagt, Do it. Und dann Anakin, zack, ihn enthauptet. Also das ist quasi hier.
Es ist sogar fast das gleiche Geräusch im Hintergrund zu hören, wenn man das nebeneinander schneidet.
Ja, das ist auch eine schöne Spiegelung quasi von zwei Szenen.
Geräusch-Cameos gab es auch etliche, fand ich.
Ein Willem-Scream war auch wieder dabei.
Ganz zum Schluss haben sie sich aufgehoben, fand ich schön, dass es auch nicht so oft eingesetzt wird. Und auch ganz zu Anfang, als er den Rancor bekommt, sagt er, habe ich schon Viecher geritten, die waren x-mal so groß. Es ist quasi eine Anspielung auf das Holiday-Special, wo er da auch erstmals auf so einem riesigen, in Anführungsstrichen, Dino angeritten kommt.
Mhm. It's like poetry. It rhymes. Mal wieder.
Wir haben ja auch wieder eine sehr schöne Seismic Charge. Ich finde, diesmal war es noch ein bisschen besser als bei Mando, weil sie hier mal die Seismic Charts quasi in einer anderen Klangkulisse eingesetzt haben, quasi unter der Erde. Ich fand, das war auch nochmal eine schöne Variation des Themas. Ist ja quasi wie Musik dort, diese Seismic Charge.
Ja. Aber ich finde auch ein
TikTok. Da kommt wieder der Musikexperte.
Ich habe auch auf TikTok ein Video gesehen, wo sie sich überlegt haben, so wie soll das klingen und dann sich so überlegt haben, so ja, das annihiliert auch Sound, diese Bombe, so bevor sie zündet oder während sie zündet. Was ich noch sehr schön fand im Finale, die King Kong-Anspielung, als der Rancor frei ist und dann auf diesen Kirchturm oder was da ist draufklettern. Und eigentlich habe ich dann nur noch drauf gewartet, dass irgendein Flugzeug vorbeifliegt.
Es war ja auch davor schon sehr Kaiju. Also davor war es vielleicht nicht King Kong, sondern
Godzilla.
Genau, Godzilla.
Wo man nur so den Rücken sieht und er durch die Städte, durch die Straßen läuft, wo ich irgendwas sagen muss. Rancor gegen Scorponectroide war das bessere Godzilla gegen Mechagodzilla als das im Film Godzilla gegen Mechagodzilla dieses Jahr oder letztes Jahr gezeigt wurde.
Ja, aber können wir mal über diese Droiden reden? Also diese Viecher, diese Scorpio-Teile.
Scorponeck.
Ja. Woher weißt du das? Wie die heißen?
Weil das Pelimotto sagt.
Okay.
Man könnte die Energiefelder natürlich als Anspielung auf Episode 1 Kampf auf Naboo sehen.
Ja, natürlich, das ist quasi eine vergrößerte Version der Druidica.
Genau.
Clankers.
Ja, die waren wohl auch als Concept Art für Episode 1 teilweise irgendwie vorgesehen, hatte ich irgendwo gelesen.
Ja, genau, also haben sie irgendwo rausgekramt.
Ich weiß aber auch, warum sie in Episode 1 dann nicht genommen worden sind, weil die treffen ja nix, ne?
Also, ja, das ist ja, also wenn Star Wars jemand trifft, dann ist das schon eine außergewöhnliche Angelegenheit.
Wir sind ja bei Star Wars, ja, aber es tut doch hart weh. Ja. Also es gibt zig Einstellungen, wo jetzt also die beiden irgendwie einer fliehenden Meute von fliehenden Moped-Kids hinterher starksen. Geschwindigkeit komme ich gleich im nächsten Halbsatz drauf. So, und wo schießen sie hin? Irgendwie oben an die Oberkante der Gebäude, die so 10 Meter hoch sind. Ja. Das heißt also, die haben eine Unschärfe in ihrer Feinderfassung drin, so von plus minus 20 Metern irgendwo in alle Richtungen. Das war mir zu viel. Ja,
mir waren die auch vom Design her ein bisschen zu un-Star-Warsig irgendwie. Also,
fand ich auch, dass die irgendwie zwar schon irgendwie so eine Bedrohlichkeit und sowas irgendwie hatten, aber irgendwie vom Style her nicht so richtig reinpassten. Und was mich richtig rausgeworfen hat, so aus dem ganzen Finale, ist zum einen, wie lange die brauchten, um sich mal auf der Stelle umzudrehen. Ja. So, und jetzt mal wirklich hier für die Fans oder die behaupten, welche zu sein, kennst du denn eigentlich die Lego Star Wars Episoden?
Teilweise, ja.
Da gibt's, also das ist wirklich schön. Also das ist für alle Star Wars Fans auch noch so ein echter Geheimtipp, weil da also auch so Lore nochmal so völlig gegen den Strich gebürstet wird, so, weil es ist natürlich für Kinder und es ist Lego und es ist alles knuddelig, aber es werden halt irgendwie so Events aus den ersten 6 Episoden halt nachgespielt, aber halt immer mit so einem totalen Twist und Perspektivwechsel, und es passiert auch nie genau das, was eigentlich im Original passiert, aber man ahnt, woran es gerade angelehnt ist, und es funktioniert sogar auch von der ganzen Timeline her in Universe, also es ist jetzt nicht so, dass es Quatsch ist, was da erzählt wird. Da gibt es eine fantastische Szene, wo Darth Vader durch in einem AT-AT halt irgendwie den jungen Luke Skywalker verfolgt, und zwar auf den Straßen von Tatooine, hier, wie heißt ihr Haus? Mos Eisley, genau. So. Das kann man sich vielleicht schon vorstellen, so ein AT-AT, ja, mitten, der durch die Stadt stampft, ist vielleicht schon nur so eine semi-gute Idee, so, und läuft dann also Lego Luke unter ihm durch auf die andere Seite, und jetzt muss also Darth Vader mit dem AT-AT wenden. Das ist halt Wenden in 20 Zügen mit dem AT-AT, ja, also Schritt nach vorne, Schritt halb nach rechts, Schritt nach hinten.
Also wie bei Austin Powers im Grunde.
Man müsste echt mal gucken, ob es das Teil irgendwie auf YouTube nur diese eine Szene geht. So wundervoll ist das einfach geworden. Es funktioniert fantastisch innerhalb dieses Lego-Universes. So, und das haben wir jetzt halt in live gesehen, ja. So, das heißt also, wenn dann irgendwie Mando oder Boba sich da irgendwie so auf die andere Seite gehen, dann brauchen die gefühlt mindestens eine halbe Minute, bis sie auf ihren Starksbein sich einmal umgedreht haben, um dem Feind dann irgendwie von hinten was machen zu können. So, und das Ganze wird dann noch potenziert durch die lahmarschige Geschwindigkeit, die haben. So, das heißt also, die Starksen dann da so ganz gemütlich durch die Gegend. Ich glaube, so schneller als 5 km/h sind die mit Sicherheit nicht. Ja, das ist also so
durch die engen Gassen von Tatooine.
entspannte Gehgeschwindigkeit. Und dann gibt es wiederum diese Szene, wo dann also da die Ingenieurin mit Grogu da auf ihrem sicherlich auch nicht super schnellen, aber doch bestimmt irgendwie 20-30 km/h
Das war doch mal schnell.
Wegfährt richtig schnell, so, und dahinter irgendwie einen halben Kilometer starks dieses Teil hinterher, und die sind voll in Panik, dass er die einholen könnte. Ja, nein, kann er nicht, weil er kann nicht schneller als 5 km/h laufen.
Und,
ja,
und was ich bei der Szene auch dachte, hört Pelimotto das nicht? Die machen doch einen unheimlichen Lärm und ballern schon die ganze Zeit. Die muss doch schon geahnt haben, was da los ist. Das fand ich auch merkwürdig.
Das hat alles überhaupt nicht funktioniert. Egal, das, welche Perspektive, wer auf wen geschossen hat. Das war ein großer Mist.
Wie Erik vorher gesagt hat, eine Beskar-Lanze dafür brechen. Nämlich, dass...
Max Snyder hat es gesagt.
Ah, Max Snyder hat das gesagt. Ich bin ja gerne jemand, der sich dann solche Leerstellen mit eigener Fanfiction füllt. Und ich kann mich
das stimmt. Jetzt bin ich gespannt.
Und mein Headcanon ist, also wo wir bei Kanonen sind, das Konzept, also das ursprüngliche Konzept für diese Scorponektroiden war, das sollen ja so Art Artilleriegeschütze quasi auch in der finalen Schlacht, glaube ich, auf Naboo sein oder so. Und das bedeutet, wenn die als Artillerie eingesetzt werden, dann müssen die nicht besonders schnell und besonders wendig sein, sondern stellt man irgendwo hin und haut da drauf, und wenn da eben halt wie bei auf die Schlacht auf Naboo hätte nicht viel Sinn gemacht. Stellt man da hin und dann lasst man die halt einfach ballern, und bewegen müssen die sich nicht groß, wie halt Artillerie so ist. Und deswegen macht das auch Sinn, dass die hier besonders nicht besonders wendig sind. Und das ist ja auch, wie die dort von den Pikes eingesetzt werden, nicht der geplante Einsatzzweck. Also offensichtlich wurden die nicht in optimalen Bedingungen eingesetzt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dadurch, dass wir sie jetzt ja nie woanders gesehen haben, dass das wahrscheinlich ein Prototyp war, so wie ja, also sie haben ja so ein bisschen so ein Upgrade gemacht, so die normalen Klenker-Droiden zu den Super-Destroyer-Droiden. Ist das jetzt quasi das Upgrade der normalen Droidikas zu den Super-Destroyer-Droidikas sozusagen? Und dass das quasi ein Prototyp war, der nie wirklich Einsatz gefunden hat, weil dann auf einmal die Klonkriege vorbei waren. Und die deswegen auch nie fertig entwickelt wurden. Und vielleicht haben halt die Pikes irgendwo diesen Prototypen noch ausgegraben.
Noch in der Garage stehen gehabt.
Genau, und deswegen funktionieren die nicht so perfekt.
Dann kannst du mir aber bestimmt auch erklären, warum die von der Feuerkraft her nicht in der Lage waren, eine olle Steinmauer, die so mit so ein bisschen Lehm verkleidet war, innerhalb von 5 Minuten zu zerstören. Ja? Also ich hab die in der 2-mal gesehen, die Folge jetzt, und immerhin haben sie Einschusslöcher, ja, die sie produzieren, aber selbst die ahnt man kaum. Ja,
so, stabile
Bauweise. Die ballern also 5 Minuten auf die Moped-Gang, ballern die ein, die sich also hinter dieser wirklich, wirklich sehr dünnen Steinmauer verschanzen, ja, und kriegen diese Mauer nicht kaputt.
Ja, das ist halt noch nicht ausgereift.
Nee, das ist einfach ein doofen Scheiß. So. Und, so, und das hat meiner Meinung nach was mit Robert Rodriguez zu tun. So, und jetzt, das trifft jetzt mich kommt's. Hart, weil also die Älteren unter uns, und ich glaube, das bin in der Tat nur ich, hat irgendeiner von euch From Dusk Till Dawn damals im Kino gesehen, als er nicht rauskam? Da wart ihr alle noch unter 16 oder sowas, ne?
Ja.
So, also Robert Rodriguez, so wer ist das? Der hat nicht irgendwie Serien gemacht, sondern der hat Filme gemacht. Und zwar drei der relevantesten, so cool Actionfilme überhaupt, nämlich
Spike Kids El Mariachi. 1 bis 3.
Nein,
Spike
also
Kids
erst,
1 bis 3.
Ja, das kam später. also erst El Mariachi, dann sein eigenes Remake davon, Desperados und dann halt vor allen Dingen From Dusk Till Dawn. So der Film, der hier die Karriere von, da wie heißt der schönste Mann der Welt, George Clooney
geturbocharged hat. Hm? Ja, okay. George Clooney, für deine Generation George Clooney.
Ja, schon. Und Quentin Tarantino das Buch geschrieben und so. Und wer den absurderweise nicht gesehen haben soll, ein extrem bemerkenswerter Film, From Dusk Till Dawn, unbedingt mal gucken. Vor allen Dingen, also wenn man nicht,
ich würde
nichts
ja sagen,
von dem gehört
fällt
hat.
Ab der zweiten Hälfte auseinander, aber das bin nur ich.
Jetzt hast du schon leider viel gespoilert, dass es überhaupt eine zweite Hälfte gibt, weil dieser Film ist also auch von der ganzen Konstruktion her wirklich sehr bemerkenswert. Wie auch immer, so, also Robert Rodriguez galt also als der totale Shootingstar des Action-Kinos. Der es also wie kaum wer anders geschafft hat, irgendwie Coolness und Action und irgendwie bedeutungsschwangere, schwere, hochspannende Szenen zu konstruieren. So, und wenn man sich jetzt anguckt, welche Folgen hat der jetzt bei Boba Fett gedreht, nämlich die erste, die dritte und jetzt das Finale. So, das heißt also die beiden Episoden, in denen die Moped Gang in 5 km/h
Folge in Mando, ne? Muss man ja auch noch erwähnen.
Und eine Folge in Mando, genau, wo sie die dann Folge auch die Folge, wo Grogu da rummeditiert, da genau.
Ja, und wo Boba die Stormtrooper zerlegt wie kein anderer bis dato.
Ja, das war ganz okay. Die Folge ging eher in Ordnung, fand ich. Aber der hat also offensichtlich völlig seinen Weg verloren, was Inszenierung von Action angeht, weil also jetzt eben sowohl die Mos Espa-Folge vorher, die Nummer 3, als auch jetzt vor allen Dingen das Season Final, ist also in Bezug auf irgendwie so Timing, Schnitt, Plausibilität der Handlung, dessen, was ich da sehe, ist es einfach ein totales Trainwreck. So, also ich kann viel feiern an dem, was so inhaltlich passiert in dem Finale, aber in Bezug auf Inszenierung ist es ein totales Desaster. So, und der ist offensichtlich alt und satt und überhaupt nicht mehr in seinem Game drin. Ich meine, gut, das ist jetzt auch einfach mal 30, 40 Jahre her so, aber trotzdem, also verstörend, richtig verstörend.
Und so alt ist er noch gar nicht, sehe ich gerade.
Da würde ich dann auch wirklich sagen, dass da muss Disney, die müssen rauswerfen. So, das kann man so nicht machen. Du kannst in Star Wars nicht so einen Quatsch auf diese Art und Weise erzählen. Das geht nicht.
Ich glaube, du hast schon mal ähnlich über Musik von John Williams in den Filmen argumentiert.
In den jüngeren Filmen jetzt, ja. Wenn einer es nicht mehr bringt, weg, besten Auslese. Ne? Es muss irgendwo Konsequenzen haben. Und Meriten der Vergangenheit dürfen im Hier und Jetzt keine Bewandtnis haben. Das Produkt muss stimmen. Da muss Disney in die Qualitätskontrolle gehen.
Also ich fand die Action super. Ich kann da jetzt leider aber auch jetzt, ich kenne mich mit Robert Rodriguez Spät und Früh und Mittelwerk gar nicht so gut aus. Ich weiß nur, dass er eine lustige Spy-Kids-Referenz eingebaut hat, weil das Werkzeug, was Fennec benutzt, um das Gitter zu durchschneiden, damit sie in Jabba's Palast eindringen können, kommt auch so in einem Spy-Kids-Film vor, was ich ganz lustig fand, dass neben allen anderen Referenzen, die jetzt schon drin waren, von irgendwelchen Sci-Fi-Klassikern, auch der große Sci-Fi-Klassiker Spy-Kids jetzt in Star Wars verewigt wurde.
Und Dingens hier hat auch in Spy Kids mitgespielt, hier Machete. Ne?
Danny Trejo.
Der hat doch aber in mehreren Filmen von ihm auch mitgespielt.
Ja, ist er anscheinend auch sein Cousin.
Daher kam das ja auch, ne? Also,
ja.
Das
Ja, aber ich würde gern, Ralf, noch einen anderen Kritikpunkt von dir anstoßen, dass du da deinen Impulsvortrag zu hältst, weil ich glaube, da können wir mehr drüber diskutieren, weil du hast unter Kritik auch noch eingeordnet, Grogus Entscheidung und der Weg der Jedi.
Ja.
Und das ist ja dein großes Thema, wie
das ist mein großes
fleißige
Thema.
Hörende dieser Konstellation von Menschen hier wissen sollten.
Also meint ihr, wir kommen jetzt endlich mal zu diesem großen Cameo-Auftritt, zu diesem ganz, ganz großen Cameo-Auftritt.
Würdest du Grogu als, du meinst
Skywalker.
Also, lass doch mal Ralf erzählen.
Also, aber auf der, sagen wir jetzt, an der praktischen Ebene finde ich es in der Tat bemerkenswert, dass sie sich das getraut haben. Also Luke jetzt quasi wirklich eine ganze Folge lang durchzuschleppen, weil das wurde ja doch hart diskutiert, ja. ob man denn das jetzt im Season 2 Finale von Mando, ob das denn jetzt eine gute Idee war und das CGI, und dann ist da einer hingegangen auf YouTube, ja, und hat einen viel geileren Look gebaut,
ja,
und sowas.
Ja, und den haben sie eingestellt und der hat jetzt, ja, den Look, der
den dieser, haben sie eingestellt, ja, und hat jetzt einen richtig geilen Look hingesehen. Ja.
Richtig, ja, gut, oder? Also, ja, muss ich auch sagen, ich war richtig, ja, begeistert.
Vom Thema Disney muss in die Qualitätskontrolle gehen, da haben sie es richtig gemacht.
Da, ja, haben sie offensichtlich ihrem Reden gelernt, also damit habe ich auch null Probleme, ja.
Lass doch mal Ralf erzählen.
Also das Fandom kocht halt, weil Luke ja eben jetzt dann Grogu diese Entscheidung macht, so hier, ne, deine Affection oder Way of the Jedi, ne? Also das Kettenhemd oder das Lichtschwert, in der Tat auch noch von Yoda, ist natürlich ein nettes Detail, dass er das offensichtlich mitgenommen hat aus der Hütte, so wusste man bisher auch nicht. Und viele im Fandom regen sich da halt tierisch drüber auf, so, Luke war doch immer der Rebell und der hat es doch irgendwie besser gewusst und besser gemacht und wieso macht er jetzt die alten Fehler? Und da muss man sagen, am Ende des Tages jetzt sowas wie Mando oder wie Boba Fett, die müssen halt in Universe funktionieren und in Universe hat halt, wir müssen irgendwie zu einem Luke Skywalker aus Episode 8 hinkommen. Und der dann ja eben sagt, ne, it's time for the Jedi to end, weil sie haben irgendwie es verbockt. So, und Luke hat es nun mal eben auch verbockt. So, wir sehen eben, dass er Kylo Ren eben nicht verhindern konnte, dass er zur dunklen Seite geht. Und egal wie clever Snoke / hinterher Palpatine dann eben gewesen ist, Luke hat's verkackt. Ja, und wir sehen hier die zentrale Stelle, wo er eigentlich schon anfängt halt richtig zu verkacken. So. Und das finde ich von daher in Universe super konsequent und ganz hervorragend, dass wir das in genau dieser Art und Weise sehen. Wir sehen eben, dass Luke eben nicht der Mega-Freigeist, der sich frei macht von allem und der totale Übergott ist, sondern er ist eben fehlerhaft und er wiederholt dann doch die Fehler seiner Ahnen. Ja? Mhm. Und etwas, was mir persönlich sehr weh tut, wo aber, glaube ich, ein Funken Wahrheit drin ist, ist, dass es jetzt auch durchaus schon Fantheorien gibt, dass es gar nicht Luke ist, der es hier wirklich vertackt, sondern Ahsoka. Weil die ist ja mit dabei, ja, und die beiden stehen offensichtlich in einem Austausch. Und wir erinnern uns, Ahsoka schon in Season 2 von Mandalorian lehnt es ab, Grogu zu trainieren, nicht weil sie da keinen Bock drauf hat oder weil sie das nicht könnte, sondern weil sie sagte, der hat schon zu viel Affection to dir. So, das heißt also, diesen Flow in Lukes Ohr, so, wir müssen jetzt hier eine Entscheidung herbeiführen und jegliche Art von irgendwie Liebe und Teilnahme zu anderen Menschen ist hinderlich für den Weg der Jedi. Es besteht eine nicht geringe Wahrscheinlichkeit, dass er diesen Flow genau von Ahsoka eingeliefert bekommen hat, die ja selber immer als Rebellin gezeichnet wurde und den Jedi-Orden verlassen hat, aber offensichtlich, zumindest hier in Universe, ist das wieder das einzige Thema, über das sie redet. Ja, ja.
Eine Verständnisfrage für jemanden, der Rebels nicht gesehen hat, aber es ist so, dass Ahsoka in Rebels lernt, wer Darth Vader ist, oder?
Ja.
Lernt sie.
Ja.
Und da müsste sie eigentlich ihre Schlüsse draus ziehen, da nicht so zu handeln.
Richtig.
Ja.
Aber das macht sie nicht.
Aber da ist sie jetzt offensichtlich noch nicht.
Scheinbar ist sie da an dieser Stelle noch nicht so. Und das tut mir natürlich persönlich als der weltgrößte Ahsoka-Fan, der ich ganz sicherlich bin, tut mir das natürlich in der Seele weh, ja. Aber in Universe macht es Sinn, weil man muss eben zum Fall von Kylo Ren hinkommen und man muss zum völlig desillusionierten Luke irgendwie hinkommen. Und das klappt halt nicht, wenn ich da jetzt das Dreamteam von Ahsoka und Luke aufbaue, die völlig unfehlbar sind und die Erfahrung der Vergangenheit kombiniere mit der Ungestümheit und dem Potenzial der Jugend und sowas. So, dann komme ich halt irgendwie nicht sinnvoll zu Episode 8 rüber.
Mhm. Aber so, sie ist ja schon in Rebels, ist sie ja schon mit den weißen Lichtschwertern unterwegs und auch als quasi, ich nenne mich nicht mehr Jedi, sondern ja.
Ja, so, sie halt, nennt sich doch schon.
Entsagt
ja, aber sie erzählt ja den ganzen Jedi-Kram. Ja,
also jetzt genau.
Hier also das ist perpetuiert so bisschen, sie ja genau den Salmon und ist ja stockkonservativ.
Aber das Problem ist halt, also ich sehe Ahsoka, die lehnt
aber
ja
sie verlässt
den Jedi-Orden.
Hallo.
Hallo.
Ja.
Hallo. sie lehnt ja den Jedi-Orden nicht wegen der grundlegenden Philosophie ab, sondern sie verlässt ja den Jedi-Orden, weil sie sich quasi in ihrem Vertrauen verraten gefühlt hat, weil sie halt vor Gericht gestellt haben und ihr nicht geglaubt haben. Und ich glaube, das ist auch das Problem bei Luke. Luke bricht ja das Training bei Yoda nicht ab, weil er sagt,
Yoda?
Luke und
also sein eigenes.
Genau.
Ja, Entschuldigung.
Bricht das ja nicht ab, weil er sagt, ich finde deine Philosophie scheiße, sondern ich muss dir meine Freunde retten. Und er dann wahrscheinlich unter dieser Handlung jetzt oder dieser Vorstellung arbeitet. Er hat damals sein Training nicht vollendet, nicht weil er die Philosophie abgelehnt hat. Und deswegen ist es jetzt hier nur natürlich, dass er diese offensichtlich fehlerhafte Philosophie weiterverbreitet, weil er sie ja von Yoda so gelernt hat und auch irgendwie gut findet, aber in dem Moment hat es halt gerade nicht gepasst und er da irgendwie auch seine Schlüsse nicht draus gezogen hat und auch Ahsoka die schon erkannt hat, dass der Jedi-Orden ein bisschen komisch ist, aber ich glaube noch nicht so ganz verstanden hat, warum er so fundamental komisch ist. Sie hatte halt dieses persönliche Erlebnis und lehnt deswegen persönlich Jedis ab, aber sie hatte offensichtlich keine grundlegend negative Einstellung zum Jedi-Orden, sondern sagt halt, es war für mich nicht das Richtige, aber wenn Grogu Jedi werden will, dann muss er da zu Luke gehen, dann kann ich hier nicht trainieren. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, beziehungsweise das hoffe ich, dass quasi diese Erkenntnis, dass die jede Philosophie grundlegend ihre Probleme hat, dass das dann jetzt der zentrale Plotpoint der Ahsoka-Serie
wird. Das wollte ich auch gerade sagen, ja.
Das wäre sehr schön.
Ja.
Das finde ich total, also ich habe gerade interessiertest gelauscht, weil ich hatte ja eher so das Gefühl, also bei allem, was ihr über Luke gesagt habt, würde ich voll mitgehen, habe ich genauso empfunden. Bei Ahsoka, also meine Theorie wäre jetzt eher gewesen, dass Ahsoka und Grogu ja jetzt sozusagen die beiden sind, die Jedi verlassen haben, aber trotzdem Force-sensitive sind und trotzdem schon ein gewisses Training hatten und aber auch nicht Sith werden wollen und dass irgendwie aus der Zusammenarbeit von den beiden noch irgendwie was Neues, Drittes, wie auch immer, entstehen wird in Zukunft. Was natürlich stimmt, ist, dass wir davon in Episode 7 bis 9 nichts hören. Also da ist vielleicht auch ein bisschen meine Fantasie mit mir durchgegangen.
Problematisierung des Jedi-W, da habe ich auch letztens in einem dieser Video-Essays kennengelernt, dass es da noch eine interessante sondern Deleted Scene aus, glaube ich, Episode 2 gibt, wo sich Obi-Wan mit der Bibliothekarin drüber unterhält, warum denn Count Dooku den Jedi-Orden verlassen hat. Und die Bibliothekarin macht da ein paar ganz interessante Punkte auf, finde ich.
Jocasta heißt die übrigens. Ja, das ist, genau, diese Deleted Scene kenne ich auch. Also, dass Count Dooku auch, glaube ich, grundlegend seine Probleme mit dem Jedi-Orden hatte, aber er dann seine Heilheit im anderen Extrem, in den Sith, gefunden hat. Aber ich denke, was jetzt hier wir mit Luke und Ahsoka und so sehen, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auf das hindeutet. Also, dass bei Ahsoka, die ja als die zentrale Jedi-Kritikerin quasi auftreten kann mit ihrer Geschichte, dass das Thema wird. Ich hoffe aber auch noch so ein bisschen, dass sie wieder Rebels aufgreifen, weil, wenn wir uns erinnern.
Sie fragte ja nach, wie heißt der Dingens hier?
Thrawn.
Genau, wo ist Thrawn? Fragt er ja.
Genau, Thrawn, und sie sucht ja auch immer noch nach Ezra Bridger.
Ja. Und wir wissen ja, dass Mary Elizabeth Winstead gecastet wurde, sehr wahrscheinlich als Hera für die Serie. Also da wird es schon einige Anspielungen auf als Rebels Hera geben in der Serie.
Als Hera, weiß ich nicht. Die müsste ja dann jetzt, kann ich mir nicht vorstellen, weil Hera müsste jetzt auch schon so in einem relativ erwachsenen, Alter sein. Da kann ich mir Mary Elizabeth Winstead nicht vorstellen. Die ist zu jung für die Rolle.
Es wird auch vermutet, dass sie vielleicht als Body-Double für Leia herhalten.
Das könnte natürlich auch sein. Die sieht ihr ganz schön ähnlich.
Dafür ist sie fast schon so bekannt, dass man sie nur als Body-Double einsetzt.
Na gut, sie
die aber wer weiß, wie schnell Twi'leks überhaupt altern. Vielleicht altern die ja nicht so schnell wie die Humanoiden in diesem Universum.
Den Eindruck hatte ich in der Tat, weil Ahsoka ist doch auch schon wie alt jetzt? Muss man überlegen.
Ja gut, die war 14 als am Anfang von Clone Wars. Also müsste die jetzt so 50 sein oder so. Also die ist so alt wie Grogu, glaube ich.
Mysteriös, mysteriös.
Aber wirklich.
Ja.
Das fand ich übrigens auch eine interessante Szene, diese quasi Star Wars Mind Meld. So hat sich zumindest für mich angefühlt, wo wir dann nochmal die Order 66 aus Baby Yodas Grogu's Augen sieht.
Übrigens, lustiger Funfact zu dieser Szene, das ist das erste Mal in Star Wars überhaupt, dass tatsächlich Klonkrieger-Rüstungen als richtige Requisite zum Einsatz kamen.
Was waren das vorher, CGI-Dinger, was
die anhatten? Für die Prequels wurde kein einziges Klonkrieger-Rüstungsteil tatsächlich je gebaut.
Man vermutet, quasi jetzt zurückgegriffen wurde auf die Kostüme, die Cosplayer im Laufe der Jahre perfektioniert haben.
Diese Cosplayer-Gruppe der 501st Legion, die ich vermute,
die wurden davon gehört.
Kein Disney-Requisiteur kann so gute Rüstungen bauen wie die über wahrscheinlich 1000 Stunden Arbeit.
Die sind halt schon da, ne? Also die haben die schon.
Genau, sind schon da und wahrscheinlich extrem gut und extrem detailliert einfach. Man kann durchaus vorstellen, dass man die angerufen hat, hey, wollt ihr in Star Wars mal kurz eine Szene spielen? Dass da jeder Ja gesagt hat.
Da sind wir schon.
Ja, ja.
Wobei dann ja auch ein bisschen die Frage war bei diesem Flashback, so was passiert denn da mit Grogu eigentlich? Ja?
Ja.
Also der hätte ja eigentlich auch getötet werden müssen. Er war schutzlos, die anderen Jedi waren am Boden. Also
ja, man weiß auch nicht, was jetzt die genaue Order für die Klone war, was Jünglinge betrifft. Also wir wissen
sind
ja auch
nicht. Sind ja aber reichlich Jünglinge getötet worden.
Ja, aber nicht durch die Klone, sondern durch
stimmt,
Anakin.
Das stimmt.
Ja,
das
ist richtig, durch die Klone, wie wir in Bad Batch gesehen haben.
Ja, okay, okay.
Aber da ist halt auch die Frage so, wussten die Klone, die da angreifen, wer dieser kleine grüne Zwerg da ist? Also, ja, unklar.
Also da habe ich auch Theorien gehört, dass das noch irgendwie groß aufgelöst wird, dass irgendein bekannter Charakter Grogu da gerettet hat und dass wir quasi nochmal eine längere Version dieses Flashbacks sehen werden.
In Mando Staffel 3.
Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wer das jetzt war, ob das jetzt Obi-Wan war oder noch jemand anderes. Das wird sich wahrscheinlich noch herausstellen.
Also wenn sie jetzt Obi-Wan da auch noch mit reinholen.
Ja gut, die Serie kommt ja auch noch.
Ja, aber die spielt doch nicht zu der gleichen Zeit.
Nee, die spielt quasi
10 Jahre
rum. Ja,
dabei habe ich jetzt schon ein bisschen so ein, man könnte es vielleicht Nitpick sagen, Kritik. Das ist aber schon ein kleines Universum, was wieder kleiner wird gerade, habe ich das Gefühl. Also weil es eben jetzt wieder alles auf Luke und die Skywalkers sich verbindet.
Naja,
alles auf Tatooine.
Ja, das Obi-Wan-Ding sollte ja eigentlich der ursprüngliche dritte Spin-off-Film werden, ne? Wurde ja inzwischen auch bestätigt, dass der in Arbeit war. Und ja, daraus jetzt eine Serie wurde, was, glaube ich.
Weil Ewan so sehr wollte.
Ja,
Ewan did it for us. Ja.
Und ich habe auch irgendwie so das Gefühl, diese ganzen, ich nenne es jetzt mal Force. Wielding Enabled Person, weil ich jeden zu großen Umbrella-Term finde für die Sache, die ich ausdrücken will. Ich finde, die braucht es in so einer Serie nicht, die eigentlich so Banden auf Tatooine und Ex-Krieger, Ex-Soldaten, die sich damit hier Schuss- oder Stichwaffen durchsetzen und versuchen hier irgendwie so ein Geflecht aus Mafia-Banden, in der sich Boba Fett so ein bisschen versucht durchzusetzen, zu erzählen, und dann tauchen da auf einmal machtenabelte Personen auf. Ich finde, braucht es in so einer Serie nicht.
Ja, aber die haben da Grogu schon sehr gut eingesetzt. Der hat sich ja jetzt nicht großartig eingemischt, sondern das war ja im Grunde eine Spiegelung der Matthorn-Szene.
Ich meine Luke und Ahsoka.
Achso, ja, aber die waren ja auf Tatooine auch gar nicht unterwegs.
Ja, aber sie sind in der Serie auch aufgetaucht.
Ja gut, aber 1000 Lichtjahre entfernt.
Ja.
Hast du es nachgemessen? 1000?
Ja, bin ich mit mir damals hingegangen.
Ich hatte mit einem Max Snyder schon so ein bisschen im Chat nach den Episoden diskutiert und ich bin halt eher der Meinung, ja, man hätte diese ganze Mando-Geschichte eigentlich auch so ein bisschen nur andeuten können. Also die Episode 5 und 6 hätten auch einfach Andeutungen sein können. Man hätte man nicht verlassen mit der Kamera.
Das kann man so sehen. Aber ich nehme jedes Geschenk des Mandos an, ja, in welcher Form es auch immer präsentiert.
Jedes von Grogu.
Ja, also ich werde mich nie darüber beschweren, dass ich irgendwo Grogu sehen darf.
Ja, ich wollte noch.
Das wären top erste und zweite Folge für Mando dritte Staffel gewesen.
Jetzt hat man in Mando dritte Staffel mehr Zeit für anderes.
Ja, wer weiß, was sie stattdessen uns zeigen. Ich wollte noch lobend erwähnen, den Sohn von Hans-Georg Pantschak, dem deutschen Synchronsprecher von Luke, die man hier weiterhin setzt, der in der kurzen Szene beim Mando wohl für seinen Vater eingesprungen ist, der das eigentlich synchronisieren sollte und dann wegen Corona oder sowas nicht konnte und die man jetzt dafür beibehalten hat und der das meiner Meinung nach sehr gut macht. Also das passt.
Aber im englischen Original haben sie irgendwie versucht, die Stimme synthetisch wiederherzustellen,
ja,
oder?
Ist synthetisiert.
Das finde ich auch faszinierend, dass sie das da. Also ich fand jetzt auch nicht, dass es tatsächlich so sehr nach Luke klang. Also ich fand, er sah viel mehr nach Luke aus, als
dafür
nach Luke klang.
Dafür war er nicht weinerlich genug.
Ja, aber schon faszinierend, was alles geht mittlerweile.
Offensichtlich haben sie noch keinen Impersonator gefunden, der ihnen irgendwie gefällt.
Ich meine, haben wir alle über Rogue One gelästert und die
über
CGI
Grand Moff Tarkin.
Leia auch so ein bisschen, aber vor allem Grand Moff Tarkin und das ist schon jetzt wirklich eine andere.
Aber man muss das wirklich sagen, man kann also diese Geschichte des Deepfakes kann man sehr gut nachvollziehen. Also Grand Moff Tarkin, der hat noch so ein bisschen an den Nähten, da konnte man noch sehen, die Nähte, wo er zusammengenäht
frisch
wurde.
Frisch aus dem OP-Raum.
Ja, genau. Und dann gab es ja, wo es ja dann tatsächlich das erste Mal wahrscheinlich wirklich gut hingekriegt haben, war ja ganz anderes Franchise jetzt auch hier, Captain Marvel, mit einem verjüngten Samuel L. Jackson.
Ja, wobei der ja auch gefühlt nicht altert irgendwie. Und also, ne?
Ja, genau, das war ein sehr gut, also Samuel L. Jackson ist ein sehr gut Übungsvehikel.
Dafür sah Coulson umso wilder aus, fand ich. Also genau, bei ihm hat es irgendwie gar nicht funktioniert.
Und da haben sie wahrscheinlich auch nicht so viel Geld reingesteckt in den Typen.
Hatten auch die Vorlage nicht.
Jetzt habe ich so das Gefühl, mittlerweile haben sie es geknackt und jetzt können sie eigentlich alles machen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, ich hatte meine Vermutung, bis ich erfahren habe, dass die Rangers of the New Republic Serie abgesetzt wurde, dass wir dort eine Deepfake Leia sehen werden, weil die ja mit der New Republic anscheinend zu tun haben wird in der Zeit. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, jetzt wo sie gemerkt haben, okay, wir haben das richtig geknackt, das sieht jetzt gar nicht so scheiße aus und wir können ja auch mit richtige Szenen machen, wo die Leute sich bewegen und springen und reden und tanzen, dass jetzt Disney einfach anfängt, sagt, okay, wir müssen gar nicht mehr irgendwie Leute recasten, wir können einfach einen ähnlichen Schauspieler nehmen und einfach Gesichter drauf morphen und ich glaube, Disney wird da jetzt mit richtig frei drehen.
Und in 100 Jahren werden immer noch Star Wars Filme mit Luke und Leia gedreht.
Ja, genau, deswegen werden die auch nie loswerden. Das ist die Dystopie davon, dass wir in 100 Jahren immer noch Luke und Leia sehen werden.
Oh, nee, also da wäre ich bei Erik. Das brauche ich dann in 100 Jahren wirklich nicht mehr.
Die Skywalker-Saga ist ja schon abgeschlossen.
Aber also gab es nicht zum Tod von Carrie Fisher irgendwie die Aussage, dass es neben der hohen Versicherungssumme für ihren Tod auch irgendwo eine Klausel gibt, CGI-Layer ist nicht? Oder war das nur für die Filme?
Naja, also da muss Disney nur genügend Geld in die Tasche stecken. Der Erben von Carrie Fisher und dann wird das schon passieren.
Und das kriegt einen Umschlag so.
Warten wir es mal ab.
Ja.
Ja.
Wollen wir langsam Richtung Ende kommen?
Dann würde ich
euch noch eine Frage stellen wollen, vielleicht. Ja. Weil da mir eine lustige Idee gekommen ist. Was würdet ihr euch denn so wünschen als Serie aus dem Star Wars Universum, was noch kommen dürfte aus eurem Wunsch?
Dass die angekündigt sind, kommen.
Also, worauf ich jetzt wirklich gespannt bin, weil ich das Gefühl habe, da werden wir auf eine ganz große neue Epoche in Star Wars reinlaufen, ist High Republic.
Ja.
Weil das wird gerade in den Büchern extrem groß aufgebaut. Es gibt Romane dazu, es gibt Comics dazu, noch und nöcher gerade. Und es wurde ja schon ganz vorsichtig
vielleicht auch noch für die unwissenden Zuhörenden genau, erklären.
Also High Republic spielt, glaube ich, 500 oder sogar noch mehr Jahre vor Episode 1. Also das war quasi, als die Republik noch funktioniert hat, zu der Zeit, quasi zur Hochphase der Republik, als die Jedi noch auch tatsächlich diese Peacekeeping Force war. Und
sie ihren Job noch gemacht haben.
Genau, als sie ihren Job noch gefahren, das ist die High Republic Ära und das nach dem Kauf von Disney wurde das alles erstmal komplett gekappt, also da gab es gar nichts dazu und jetzt machen sie diesen Teil der Star Wars Geschichte wieder auf. Mit erstmal mit Romanen, also wahrscheinlich sehr, sag ich mal, Low-Cost-Effort, irgendwelche Romanen in Auftrag zu geben. Mit Comics wird da auch viel gemacht. Wie gesagt, es soll eine Serie dazu kommen.
Kommt auch ein Computerspiel, ne? Dieses sehr, sehr merkwürdige Render-Video, was irgendwie
genau.
So.
Genau, und ich glaube, da werden wir auf, das ist wahrscheinlich so jetzt der nächste große Plan, weil das natürlich alles sehr unverbraucht ist. Da muss man jetzt nicht irgendwelche Charaktere, sich Charakterlinien anschauen, sondern das ist ja alles noch sehr frisch, sehr unbedarft. Da kann man machen, was man will. Und ich glaube, das wird jetzt so das nächste große Ding, wo wir in 10 Jahren Serien und Filme zu haben werden.
Da ist nochmal Platz für ein Baby-Yoda. Also für einen richtigen Baby-Yoda nochmal.
Nee, Yoda, den echten Yoda, echte Yoda gibt es da in High Republic schon und der ist da auch schon erwachsen und im Jedi-Rat. Doch, der ist da quasi in der Blüte seines Lebens aktuell.
Das stimmt, der ist ja mit was, 900, knapp 900 oder 800 Jahre?
Genau, da ist er gerade so 400 Jahre alt. Midlife-Crisis kurz davor.
In den 400ern. So.
Ja, aber das finde ich auch ganz spannend, weil da wird nochmal sehr anders mit den Jedis umgegangen. Da sind die aber auch schon sehr full of shit. Und da wird auch, da sind ja die Siths ist wirklich Legende. Also da gibt es ja überhaupt keine Sith zu der Zeit.
Okay.
Oder keine mächtigen Sith. Und da gibt es aber andere Antagonisten, die ich auch sehr spannend finde. Also so eine Gruppe von Piraten, die auch so ein mystisches Element haben. Und darauf bin ich sehr gespannt, weil wir jetzt auch gemerkt haben, okay, Skywalker-Saga, da sind wir alle so ein bisschen überdrüssig. Auch wenn dazwischen noch quasi Dave Filoni Slalom fährt und noch so die letzten unerzählten Geschichten rauskitzelt
noch
aus
so
der Sache.
Hütchen einsammelt.
Genau. Aber ich glaube, mit High Republic machen wir nochmal ein komplett anderes Fass auf und können nochmal komplett andere Geschichten erzählen. Da ist auch Coruscant noch nicht so dieses verruchte Moloch, sondern auch eine richtig coole Stadt. Also da bin ich sehr gespannt drauf, was jetzt Disney damit vorhat.
Ich hätte so zwei Sachen im Kopf. Eine, also alle hassen mich natürlich dafür, aber also ich warte, also I'm a big fan, ich warte immer noch auf mehr Geschichten über Jar Jar Binks. Also alles, was es in Clone Wars über ihn gab, habe ich einfach, also die Clone Wars Folge, wo er auf dem Tisch tanzt, um die Leute abzulenken.
Ja. Die fand ich
also
auch sehr gut.
Solche Geschichten hätte ich gerne noch hunderte, so ist mir auch egal, ob als animierte oder als Live-Action-Serie, nehme ich alles. Und ansonsten habe ich seit, wie hieß ja das letzte Star Wars Videospiel?
Fallen Order.
Fallen Order. Seit Fallen Order habe ich das Gefühl, dass die Night Sisters mir noch nicht auserzählt genug sind. Stimmt. Und da hätte ich extrem Bock drauf.
Ich würde sehr viel gerne von Maren. Wie hieß sie? Maren?
Die eine Night Sister auf jeden Fall aus Fallen Order. Ja. Wir haben jetzt ja schon den ersten Live-Auftritt von einem Fallen Order Charakter in Mando in die Boba Fett gehabt.
Ja, aber es ist ja nicht BD, BD.
Ist nicht bestätigt worden.
Okay, wir wissen es nicht, stimmt. Es könnte der BD sein.
Ist ein BD, es könnte der BD sein, es würde passen.
Ja, also Night Sisters fände ich, also wäre ein Thema, wo ich nochmal Bock drauf hätte.
Ja, ich kann mal, also es wurde ja schon angekündigt, dass es Fallen Order 2 geben soll, das ist jetzt aktiv in Entwicklung.
Ah, meinst du, es kommt vielleicht eher in Videospielform?
Aber es ist ja schon sehr verdächtig, dass Cal Kestis aussieht wie dieser eine Schauspieler, Mike Monahan oder wie der heißt.
Das ist der wirklich. Der war Role Model dafür. Der sieht nicht so aus. Okay. Also das ist der. Deswegen.
Na gut, aber das ist auch ein sehr guter Schauspieler. Es war jetzt nicht nur ein Charaktermodell, sondern der kann auch Schauspielern. Er hat bei Gotham den Joker gespielt, genau. Hervorragend, wie ich finde. Eine der besten Iterationen vom Joker. Und den könnte man auch in eine Serie stecken. Also eine Cal Kestis-Serie. Cal Kestis ist auch jemand, der sehr stark mit dem Jedi-Orden struggelt.
Aber Cal Kestis finde ich ja richtig langweilig, ehrlich gesagt. Das ist der langweiligste Charakter in Fallen Order.
Ja, weil
den muss man halt leider spielen selber.
Aber es ist mehr so ein Point-of-View-Charakter. Aber wie gesagt, Night Sisters, da kann man noch viel mehr rausholen.
Cameron Monaghan. Das ist, ja.
Max Snyder, was willst du für Serien noch sehen?
Also ich...
Ach nee, du hast das schon geantwortet.
Ja, also genau. Also alle, die das was angekündigt kommt. Ansonsten, wir hatten es ja vorhin mit den Star Wars, wieder mit den Star Wars Charakteren, die in Abgründe fallen und nicht gestorben sind, beziehungsweise wiederkamen. Da fehlt eigentlich auf der Liste noch Mace Windu. Irgendwie so The Revenge of Mace Windu. als Miniserie oder Film hätte ich da gerne was. Halbtoten Samuel Jackson mit einem lila Lichtschwert nochmal sehr gerne. Und ansonsten, ja, freue ich mich auf Temuera Morrison in entweder als Boba Fett oder einen gealterten Klon. Welchen auch immer. Und ja.
Und Ralf?
Ralf?
Also ich sag ja immer, lasst die Vergangenheit ruhen und schaut doch irgendwie in die Zukunft. Also ich würde mich eigentlich freuen zu sehen, wie es nach Episode 9 weitergeht, ganz ernsthaft. Mhm. So, also was macht Rey so eigentlich und was ist in anderen Bereichen irgendwie los? Ich vermute, also einfach Löcher, die noch zu füllen sind, werden vermutlich mit Ahsoka jetzt gekittet. Ja, also da sind jetzt einfach noch etliche Fragen offen. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen, als dass jetzt was passiert mit Thrawn und so. Das muss da beantwortet werden. Ansonsten kriegen sie das, glaube ich, nicht mehr vernünftig hin. Von daher ist dann also das Nächste, was mich eigentlich interessiert, wie geht's mit Rey weiter? So, und das würde ich mir in der Tat auch gerne angucken. Ja, so was und wie versucht sie dann einfach mal anders zu machen?
Voll. Wäre ich auch zu 100%
würde
dabei.
Würde ich mir auch
und
wünschen.
Finn, ja, also Finn ist ja bekanntermaßen Jedi. Oder also noch nicht Jedi, aber maximal Force-sensitive. Ja. Ich habe jetzt also neulich nochmal wieder im Schnelldurchgang Episode 9 geguckt und es ist so in your face, ja, an so vielen Stellen. So,
könnte
und
man das tatsächlich auch gut mit Mando verbinden, weil Grogu wäre ja dann wahrscheinlich dort so Art Teenager-mäßig unterwegs.
Richtig.
Nach Episode 9.
Ja,
richtig,
ja.
Über den könnte man dann stolpern. Und ich finde ganz im Ernst auch so, jetzt bei dem, was sie an Mando und jetzt auch wieder Boba Fett so am Production Value auffahren können mit ihrer LED, mit ihrem LED-Studio, was sie da haben. Wäre das jetzt auch nichts, wo sie sich jetzt einen Zacken aus der Krone brechen würden, wenn sie da jetzt einfach nach Episode 9 mit denen, mit Finn und Rey auch einfach weitermachen?
Ja, ja, ich glaube aber, dass einerseits, glaube ich, die Schauspieler, also vor allem, ich weiß nicht, für John Boyega, ich glaube, der hat mit Star Wars abgeschlossen. Der hat so eine schlechte Erfahrung damit gemacht, dass ich glaube, er nur sehr schwer davon überzeugen ist, das nochmal anzufassen.
Das braucht halt ein gutes Buch, was ihm auch eine sehr zentrale Rolle
genau
mit dem
damit
Thema,
könnte man
was überzeugen. Ihn interessiert.
Und ich, aber andererseits glaube ich auch, dass Disney insgesamt und alle Autoren und Regisseure und so, glaube ich, nicht sich darum reißen werden, die Finn- und Rey-Geschichte weiter zu erzählen, weil alle ja mitbekommen haben, was passiert, wenn man das irgendwie versucht, kreativ aufzufassen und anzufassen. Ja, da muss man nur Rian Johnson fragen, wie ihm es damit gegangen ist. Und deswegen ist es, glaube ich, sozusagen radioaktiv und man muss ja erstmal das ein bisschen.
Vorsicht, wirklich, radioactive
ist,
man.
Ja, ist eine heiße Ware und da muss man wahrscheinlich erstmal ein bisschen Sand drüber schleifen lassen, bevor man das wieder aus der Versenkung holt. Also Ralf, ich stimme dir total zu, das wäre das Beste, was Star Wars passieren könnte, aber gleichzeitig ist es auch aus meiner Sicht das Unwahrscheinlichste, was passieren wird.
So.
Ja,
und das mag sein.
Ansonsten
Erik muss selber noch antworten.
Ach so, ja, stimmt.
Ihr habt da jetzt so High-Concept-Antworten. Ich habe da eher eine kleine lustigere Antwort. Dafür muss ich aber kurz ausholen. Drüben beim Max Snyder, da gibt es ja einen Slack, wo es einen Kanal gibt, Better Call Saul, wo wir immer Screenshots reinposten. Ah, guck mal, den und da, wo wen ich den und dort entdeckt habe. Und da hatte ich jetzt letztens die Expanse angefangen und da taucht ja ein Mike Ehrmantraut auf direkt in der ersten Folge. Den habe ich dann natürlich auch reingepostet und dann habe ich nochmal so auf das Bild geguckt und gedacht, eine Star Wars-Serie mit Jonathan Banks, so als gealterter Stormtrooper-Veteran, so irgendwo nach Episode 6, das könnte doch auch spannend sein. Also würde ja reichen, eine Miniserie, so 3-4 Episoden, wo man einfach so einen alten, granteligen, rumbrummenden Jonathan Banks No Bullshit Ex-Stormtrooper durch die Gegend laufen sieht.
Oder Bounty Hunter.
Da hätte ich Lust drauf.
Ja, also ich weiß nicht, ob es ein Sturmtruppler sein muss, weil das ist ja so ein bisschen, keine Ahnung, alter Wehrmachtssoldat oder so. Aber klar, Jonathan Banks, warum nicht?
Noch ist er, glaube ich, fit genug für sowas.
Ja.
Ja.
So eine Detective-Geschichte.
Ja, genau. Das fehlt auch noch. Das wollte ich auch noch nehmen. Detective-Geschichte im Star-Wars-Universum. Also da bin ich auch noch. Und ansonsten, was wir vorhin auch schon hatten, ein gutes neues Podracer-Spiel kaufe ich auch sofort.
Ja, genau.
Auf der Stelle.
Titel, no, this is Podracing. So sollte das Spiel
genau
heißen.
Genau. Ansonsten, was ich auch noch aufgeschrieben habe, was wir Neues gelernt haben in dieser Serie. Beskar schlägt Beskar, Rancor mögen kein Feuer. Das Leben der Sandleute sozusagen. Dann noch eine kurze Szene haben wir gesehen von Mandalore, die von einer bisher nie gesehenen Armada von TIE-Bombern platt gemacht wurde. Und was bisher nicht so wirklich thematisiert wurde in den Serien, dass das Dunkelschwert zumindest für ungeübte Lichtschwertanwender schwer zu führen ist.
Muss ich eingrätschen, das wurde schon mal in einer Folge Rebels, wo
hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, aber
mit dem Dunkelschwert arbeitet, auch schon mal erzählt.
Ist mir nicht präsent genug.
Musst du nochmal reingucken?
Zählt nicht. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Also das war so.
Ja, weil du es nicht weißt.
Also, das war Frechheit. You merely adopted the Star Wars. I was born in the Star Wars.
Und ansonsten würde ich natürlich, glaube ich, auch endlich gerne mal die Synth of Plagueis irgendwie on-screen umgesetzt sehen wollen.
Darth Plagueis. Also das hätte ich gerne als Opa. Ja, so als Tropfen-Opa.
The Tragedy of Darth Plagueis
Device. Also jetzt ist es wirklich ein bisschen zu spät gerade, glaube ich.
Oder Star Wars The Musical, The Tragedy of Darth Plagueis als Musical. Das hat doch das jetzt gesehen, dass das funktioniert. Ja, we don't talk about Darth Plagueis, würde ich sagen.
Wir fasern aus. Ich glaube, wir müssen langsam die Schleife um das neue MCU aus dem Hause Disney schnüren. Ja.
Was, vielleicht noch kurz, was wünschen wir uns denn von der nächsten Serie, von der Obi-Wan-Serie? Da haben wir jetzt aktuell Stand 13.12. Zeitpunkt der Aufzeichnung noch keinen Teaser-Trailer.
13.02.
Wahrscheinlich gibt es beim Super Bowl eher keinen Trailer dazu, sondern erst kurz bevor Serienstart gefühlt, also Mai oder so. März.
Ja, Mai.
März oder April. Mai startet die Serie, zum 45. Jubiläum. Was wünscht ihr euch, was erwartet ihr?
Ich wünsche mir einfach, dass Ewan McGregor richtig viel Spaß hat. Das ist mein größter Wunsch dafür. Ich gönne diesem Mann so sehr, dass er diese Serie jetzt endlich machen kann. Das ist einfach, also mehr kann ich mir davon nicht erträumen.
Ich freue mich auch einfach, den Ewan McGregor nochmal in der Rolle zu sehen.
Ich würde mir wünschen, dass sie möglichst wenig auf Tatooine unterwegs sind. Ich habe diesen Sand so satt. Überall.
Du magst keinen Sand.
Ich wünsche mir den High Ground.
Ich wünsche mir eine Szene mit Darth Maul, auch wenn wir sie schon in Rebels hatten, aber vielleicht streichen sie das
Szene
aus
in Rebels
dem. Entweder drehen sie die 1:1 nochmal oder mit dem selben Ausgang oder
Könnte also das da würde ich auch mitgehen, diese Szene nochmal 1:1 Real Life würde ich so kaufen. Das ist also diese Szene, das ist, glaube ich, die dichteste Storytelling-Szene in ganz Star Wars, wo in einfach wenigen Sekunden so viel Geschichte erzählt wird. Rebecca muss das schon meine Überanalyse dieser Szene über sich ergehen lassen.
Natürlich.
Aber diese eine Szene, wenn ihr die nicht präsent habt, da steckt so viel drin, das ist einfach Wahnsinn. Also gerne nochmal in Obi-Wan haben. Aber wie gesagt, hauptsächlich wünsche ich mir den High Ground.
Ja.
Dann
gehen wir jetzt mit unserem vollen Warenkorb an die Kasse.
Vom Herrn Disney.
Ja.
Oder Frau Disney, muss man ja mittlerweile vielleicht eher sagen.
Mhm.
Kathleen.
Kathleen Kennedy.
Die leitet Star Wars.
Ja, aber wir wollen ja bei ihr.
Achso, wir wollen bei ihr shoppen.
Ja, shoppen stimmt, gehen, ja. Sozusagen, genau.
Mit Karte bitte. Ja.
Machst du noch eine Abmoderation?
Ja, ja. Also,
ich fand es auf alle Fälle schön, dass diese Runde so spontan wieder mal zusammengefunden hat.
Ja, das ist wirklich sehr schön.
Und wir hier in schlanken 2,5 Stunden davon kommen. Verhältnismäßig.
Es war mir ein inneres Autoscooter durch Sandwiesen
Bumprad fahren schießen.
Mit euch.
Es war mir ein inneres Bantherreiten. Like a Bantha. Das hätte er noch auf dein Soundboard gehört.
Ach ja, ja, den habe ich. Ja. Ich kann nur noch mal hier.
Ja.
Es war mir ein innerer Spa-Urlaub im Bagdad-Tank.
Der Bagdad-Tank der Sehnsucht.
Oh Gott.
Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei.
Okay, Leute. Dann
gut. Ja, also dann danke, Ralf.
Packen wir es zusammen.
Ich bedanke mich bei allen Anwesenden für die Zeit und wir hören uns hoffentlich bald wieder zu welcher Serie auch immer.
Better Call Saul geht ja bald weiter.
Ja, genau, im April. Und dann vielen Dank Becky, Christopher, Erik und Ralf für eure Zeit, für eure vielen schönen Worte und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt nochmal die Bühne für euch für irgendwelche letzten Abschlussworte, Shameless Self-Plugging.
Haben wir schon alle gemacht.
So, wieder schon reingehauen. So,
bis hoffentlich bald mal wieder.
Schau dir auf ihr.
Und abschalten.
Tschüss.
Tschüss.
Nochmal einen kleinen Rauswerfer.
Natürlich hat er noch einen kleinen Rauswerfer vorbereitet.
Das fand ich ja wirklich sehr schön, dass sie in der Musik zur letzten Folge dann das wirklich umgeschrieben haben, den Song.
Fett!
So, ich leg mal auf hier, ne?
Ja. Tschüss. Ja,
mach's gut, ciao.
Tschüss.
Tschüssi. Ah, jetzt habe ich gewunken, das bringt gar nichts.
Kennt ihr schon den Trick, wie man es schaffen kann, wie Boba Fett zu sprechen? Man muss einfach am Satzende so tun, als würde man aufstehen. Ich bin Boba Fett. Ja.
Kannst du mal was anderes sagen?
Like a Bantha. So kommt's nämlich hin. Und wie man Tatooine. Oh, Tatooine. Oh, Mon Mor Tatooine.
Das klingt so, als wär ein italienischer, als wär's ein italienischer.
Ja, Mafiosi, hab ich doch gesagt. Don Boba. Hey.
Das lässt du alles drauf, Mitschneider, ja? Das lässt du alles drauf. Wer bis jetzt durchgehalten hat, der darf sich diese Belohnung abholen. Boba, Boba, Fett, Boba, Boba,
Boba, Fett, Boba, Boba, Fett, Boba, Boba, Fett.
Ich wurde extra noch mitgeschnitten mit Audio-Hijack, als ich die Folge zu Ende geguckt habe.
Einen kleinen Rausschmeißer hat Max Snyder vorbereitet.
Das waren jetzt 2 Minuten.
Wie viele Minuten?
2 Minuten.